this morning!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 80 vom 9. Februar 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie seit geraumer Zeit der Standard hier schon ist, wieder an meiner Seite, an meinem Esstisch hier zu Gast, Devin Kakmaci. Hallo Devin.
Hallo Gunnar, hallo in die Runde, hallo liebe Hörer. Ich freue mich auch erneut seit geraumer Zeit wieder live in real heute dabei zu sein.
Und natürlich, wie immer mit dabei, die Stimme der Nordwand, hier ist Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar, habe die Ehre, Devin. Hallo liebe Hörer. Und bevor wir anfangen, muss ich direkt was klarstellen. Okay. Es gab ja Gerüchte, aber muss ich ganz klar entgegentreten und sagen, ich habe nicht mit dem Mainzer Merkurist gesprochen.
Ich möchte das nicht weiter aufklären an der Stelle. Ich habe auch nicht mit dem Mainzer Merkurist gesprochen, aber der Mainzer Merkurist, nein, der Wiesbadener Merkurist.
Ach, Wiesbadener.
Der Wiesbadener Merkurist hat über meinen Text in der Elf Freunde geschrieben, was ich sehr nett fand. Wie es zu dem Text in der Elf Freunde kam, erzähle ich gegen Ende dieser Folge. Falls sich das, falls da jemand Lust drauf hat, dann bitte dranbleiben bis zum Schluss. Wir sprechen erst über ein paar andere Themen. Natürlich über den SVW in Wiesbaden und dritte Liga und solche Sachen. Ja, seid ihr gut drauf?
Ja,
sicherlich. Scheint euch die Sonne aus dem Allerwertesten.
Wie viel Podcasts machen wir noch und sprechen über die dritte Liga? Schätzfrage.
Schätzfrage. Ja, also im optimistischen Szenario würde ich sagen, so circa 3, vielleicht 4, je nachdem.
Boah, da haben wir noch was vor, dieses Halbjahr.
Ja, ja, wie gesagt, also falls noch eine Relegation oder sowas reinkommt, da braucht man natürlich Sonderausgaben, ja. Oder falls es konkret
wird. Relegation, also, das ist Proletariatsgeschäft,
machen wir. Also ich habe jetzt mal so grob überschlagen, irgendwie vielleicht noch einen pro Monat. Das wäre mal ein ganz gutes Ziel.
Boah, da.
Also, da muss mich ja ganz schön viel Zeit für Parkplatzsuche einbauen.
ja, gut, mache ich.
Mal gucken. Vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Es gibt auf jeden Fall, das kann ich jetzt an der Stelle schon mal anteasern, demnächst noch eine Sonderausgabe dieses Podcasts. Und zwar rechtzeitig vor dem Hessen-Pokalspiel gegen den FSV Dörnberg werde ich mit mehreren Protagonisten aus Dörnberg sprechen. Mit denen hatte ich mich gestern auch schon mal kurz verabredet und die schon mal kennengelernt. Das wird cool, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wird natürlich dann entsprechend bekannt gegeben, wenn es soweit ist. Gut, ja, dann fangen wir doch mal an. Also, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gut drauf. Was auch nicht ganz verwunderlich ist, denn der SVW in Wiesbaden ist gut aus der Winterpause gekommen. Bis jetzt sind 4 Spiele gespielt und davon gab es 3 Siege und jetzt ein Unentschieden. Wir stehen auf dem 2. Platz, haben sogar einige Punkte Abstand nach hinten. Ja, so könnte es bleiben. Sag ich jetzt einfach mal so in die
Runde. Ja, das kennt man gar nicht, das war ungewohnt. Ja. Ganz neue Erfahrungen.
Richtig. Ja. Devin, wie beurteilst du den Start in die Restsaison? Wir hatten ja quasi schon noch vor Ende der Hinrunde, war ja die Liga unterbrochen mit der Winterpause.
Ja, nee, es treibt mir ein breites Grinsen im Gesicht, da ich zum allerersten Mal mit meinen Prognosen nicht immer so schnell recht habe derzeit, weil ich ja den SVW immer unter den Top 3 verorte, wenn nicht gar auf Platz 1. Und endlich entfalten sie mal ihr ganzes Potenzial, aber nein. Ein wenig Spaß beiseite, ein wenig Ernst hinzugefügt. Die Mannschaft spielt sehr, sehr gut und belohnt sich jetzt mal, auch wenn man die letzten Jahre so resümiert, waren wir ja immer der Jäger auf Platz 4, 5, 6, der geguckt hat, wie weit ist der Abstand nach vorne oder halt wie viel haben die erst 2 Drittplatzierten auf uns und jetzt sind wir mal auf den goldenen Plätzen und haben mal Puffer auf die anderen Plätze, mal andersrum, was aber immer unser Potenzial war und jetzt Liga ist immer noch sehr ausgeglichen, gerade oben. Da gewinnen mal Mannschaften 3 Spiele am Stück, dann verlieren sie wieder was. Und jetzt sind wir mal die einigermaßen Konstanten, die konstant punkten, was wir letzten Jahre nicht hatten oder was die andere Mannschaften in den letzten Jahren hatten. Und da sieht man eben, wenn man halt ein bisschen konstanter ist als die anderen, hat man direkt einen Puffer. Und das ist einfach gute Arbeit, die geleistet wird. Ein guter Trainer, der sich gesettelt hat, der gut reingefunden hat. Und der Plan, den der SVW gemacht hat, wie gesagt, auch damals mit der Verpflichtung von Kautschinski, dass eben im zweiten Jahr dann der knallharte Angriff auf oben stattfinden soll, geht bisher auf. Wir haben Glück mit wenig Verletzten, Glück mit gewissen Neuzugängen, die voll eingeschlagen haben, und das sind halt so Parameter, die dann halt dafür sorgen, dass dann auch so eine bisher erfolgreiche Saison zustande kommt.
Ja, an ein paar Stellen würde ich da mal einhaken.
Ja, sehr gerne.
Also so die letzten Jahre, also ich sag mal, die letzten zwei Jahre waren wir relativ weit vom Aufstieg entfernt. Also da waren wir jetzt nicht so wirklich am Jagen, beziehungsweise
war der Guck mehr immer nach oben. So, wir waren ja auch phasenweise mal fünfte, sechste, haben geguckt, okay, jetzt sind es nur noch vielleicht 6 Punkte oder so nach vorne. Also da war man hat natürlich schon immer nach oben geguckt. Der Anspruch des SVW ist nie, wann sicher wie ein Klassenerhalt, sondern du guckst schon immer nach oben. Von da war
ja, an die Phasen kann ich mich auch noch erinnern, aber tatsächlich, das ist zum Glück die letzten Jahre eher weniger, das stimmt. Ansonsten Glück mit Verletzten, also in der Hinrunde, also gerade so September, Oktober, da hatten wir schon so die Phase, wo es eine ziemliche Verletzungsmisere gab, kombiniert mit einem verhältnismäßig kleinen Kader, da war es ja dann teilweise schon
wo
so.
Wo wir aber auch noch die Punkte geholt haben, muss ich
sagen. Eine Zeit lang, genau, dann so in Mannheim war dann so ein Spiel, wo du schon gemerkt hast, da konnten sie nicht mehr nachlegen, gegen 60, auch das gegen Duisburg, so diese Niederlagen, die wären, denke ich mal, mit der kompletten Kapelle vielleicht nicht unbedingt passiert. Aber okay, sei es drum, das hat man auch schon besprochen.
Eben im neuen Jahr größtenteils wieder, Gott sei Dank.
Genau, jetzt die meisten sind wieder zurück. Jetzt zuletzt war auch Flo Carstens wieder mit dabei, wurde eingewechselt, der ja seit September gefehlt hat, seit dem Spiel in Saarbrücken. Und ja, aktuell fehlt gut Stritzel, fehlt noch länger. Da sprechen wir sicher gleich noch drüber. Rieble ist jetzt auch wieder im Training. Und Kempe hat man schon fast vergessen. Klingt jetzt ein bisschen fies, aber ist, glaube ich, auch aktuell kein so großer Verlust. Zumindest wenn der Rest da ist, braucht man jetzt auch nicht so dringend.
Aber er ist im Mannschaftsrat, glaube ich.
Ja, klar. Also ich denke mal so als Person ist er wahrscheinlich sogar auch sehr wichtig. Ich meine, er ist auch der Älteste, hat sicherlich auch so einen bestimmten guten Einfluss, da bin ich überzeugt von. Aber ich sag mal, rein sportlich auf dem Platz vermisse ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dann am anderen Ende des Altersspektrums Dominik Bauer, der auch noch kein Spiel gemacht hat, der sich auch schon die ganze Saison mit Verletzungen rumplagt, der fehlt auch noch. Aber ansonsten alle Mann wieder mit an Bord. Genau, ja. Micha, vielleicht auch dein kurzes Resümee so jetzt für den Start seit der Winterpause.
Ja, also erstmal kurz zu den Verletzten. Also es ist ja schon auch ganz gut, dass Kempe sich voll auf seinen Posten als Mannschaftsrat konzentrieren kann jetzt.
Schön formuliert.
Aber tatsächlich sind die Verletzten, die wir haben, entweder für die Startelf und auch für die ersten drei, vier, die normalerweise eingewechselt werden, nicht so relevant. Und wir haben natürlich auch dank des exzellenten Torwart-Coachings und der Nachwuchsarbeit eben auch der Verlust von Stritzel wirkt aktuell als nicht so dramatisch, weil Arthur Lüsker das eben gut macht. Und somit haben wir Stand jetzt einen wahrscheinlich vergleichsweise niedrigen Verletztenstand. Was den Start ins neue Jahr angeht, der war natürlich, also punktemäßig, ja, fast perfekt mit 10 aus 4. Das beste Spiel war direkt am Anfang gegen Elversberg, das mit Abstand beste Spiel, das man ja auch im Nachhinein nochmal umso höher bewerten muss eigentlich, weil Elversberg danach ja 3-4-3 Tore geschossen hat, also ich glaube jetzt die letzten Spiele waren 3-0 und 4-0. Das einzige,
wieder sie dann so auch weitergemacht hat, wie sie auch vor der Winterpause aufgehört hat.
Also wo sie halt Glück hatten, da war tatsächlich gegen Ingolstadt, das Spiel hätten sie meiner Meinung nach so nicht gewinnen dürfen eigentlich mit ausgewogenen Schiedsrichterentscheidungen.
Hallo. Aber gut,
das hatten sie dann eben auch das Spielglück da. Aber danach, ich sag mal, Elversberg, 90 Minuten, top, hat Spaß gemacht. Waren ja auch viele Zuschauer da, viele, die angelockt wurden mit Ticketaktionen. War ein toller Auftakt danach.
Wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, da hat sich's endlich auch mal rentiert. Ich kann mich so erinnern, oder zumindest gefühlt war es ja häufig so, wenn es so Aktionen gab und tatsächlich auch mal mehr Leute kamen als normal, dass es dann irgendwie entweder ein Kackspiel oder eine Niederlage oder beides gab. Und jetzt war da tatsächlich auch mal ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner und man hat auch noch gewonnen. Könnte vielleicht auch so ein, ich sag mal, ein kleines bisschen Euphorie vielleicht jetzt entfachen, so beim Heimpublikum.
Genau, wenn das nicht reicht, dann wird's halt auch nix. ansonsten, zweites Spiel gegen Halle war dann bei weitem nicht so stark wie gegen Elversberg. Du hast aber sehr effizient gespielt und hast dann ja 3-0 geführt. Und dann hast du das eben aus der Hand gegeben.
Ja, fast.
Das hast du, ja, das Spiel hast du aus der Hand gegeben, das Ergebnis nicht. Das lag dann auch am Einsatz, aber auch am Unvermögen des Gegners vorm Tor. Also, wenn du da, ja, das gab es ja auch schon häufiger, dass du dann noch 3-3 spielst oder sowas, nach 3-0-Führung. Ja, also da sage ich mal, da war der Anfang, also da war die Klasse nicht so notwendig, weil du eben effizient geführt hast. Gut, hast es dann glücklich nach Hause geschaukelt, sage ich mal. Und in Dortmund hattest du dann meiner Meinung nach wieder Glück. Du hast auch da geführt, kriegst dann den unnötigen Elfmeter gegen dich, der den Lüsker den Fehler wieder gut macht. Aber auch da hast du, ich glaube, die hatten einen Pfostenschuss, der gut und gerne hätte drin sein können, so ein Innenpfosten-Ding.
Wir hatten aber auch einen satten Knaller von Wurz.
Ja, wir hatten vorher am Anfang, aber ich sag mal,
genau, also wir hätten auch durchaus 2-0 führen
können. Ja, genau.
Schrägstrich also, müssen.
Du,
liebe Grüße an Teil Doppel.
Die Chancen, ja. Aber auch, wie gesagt, also nachdem du dann einen gewissen Spielverlauf oder nach dem Spielverlauf und nach der vergangenen Zeit hattest du dann letztlich gegen Dortmund, sage ich noch, okay. Elfmeter hast du gehalten, danach war es jetzt auch nicht so krass wie in Halle. Ja, und dann hast du das Heimspiel gegen Köln, wo du nach einer ganz schwungvollen Anfangsphase, die allerdings nur ein paar Minuten angedauerte, dann eine vergleichsweise für diese Saison auch jetzt langweiliges Spiel hattest, so 60 Minuten und ab der 70. nach mit dem Tor dann, da ging es dann nochmal schön ab. Da hat es dann auch Bock gemacht und aber trotzdem war das unentschieden, denke ich, okay. Und insgesamt hat man ja auch gesehen, wie schwer es ist, jeden Spieltag zu gewinnen. Egal ob zu Hause oder auswärts. Und von daher gibt mir vor allem das erste Spiel gegen Elversberg Hoffnung, zu was die Mannschaft imstande ist. Das Glück, das du jetzt hattest, auch danach wirst du nicht immer haben. Von daher hatte, denke ich mal, weiß das Trainerteam auch noch, was zu tun ist und auch die Mannschaft. Aber auch wenn wir jetzt weiter zurückblicken, wann waren wir denn schon mal mehrere Spieltage hintereinander auf Platz 2? Ich glaube, wir haben immer so um Platz 3 gekämpft. Ja, ja. Und dann war, oder war vielleicht einmal auf Platz 3 und im nächsten Spieltag dann schon wieder nicht mehr. Ja. So von meiner Erinnerung.
Oder so mal am Spieltag 4-5 waren wir Tabellenführer immer.
Ja, sowas. Das
waren halt immer einen Spieltag lang, dann nicht mehr. Aber wir waren konstant so in den ersten beiden direkt.
Und auch zu einem, auch in der Rückrunde. Also das waren so diese Tabellenführer-Dinger waren eigentlich immer höchstens mal so am Anfang der Saison, ja.
Genau, dass du in der Rückrunde jetzt mal über mehrere Spieltage auf, zumindest auf Platz 2 bist, das hatten wir, glaube ich, so noch gar nicht.
Also ich habe es jetzt auch nicht nachgeschaut, aber in meiner Erinnerung auch überhaupt nicht. Nee. Also auch in der Aufstiegssaison, da ging es ja eigentlich auch immer nur um den dritten Platz.
Genau, also in der dritten Liga nicht. Und wir bleiben ja, glaube ich, auch erstmal zwei.
Also mindestens noch eine weitere Woche, ja.
Genau.
Mindestens, ja.
Und von daher ist auch das eine Weiterentwicklung. Musst natürlich auch jetzt damit klarkommen. Und wie gesagt, sobald oder die Spieler nur ein paar Prozent nachlassen, kann es auch wieder in eine andere Richtung gehen. Da sind einige Teams hinter uns, die, aber da reden wir ja auch noch drüber, über die Gefährlichkeit der Konkurrenz. Und genau, aber wie gesagt, punktemäßig ein Top-Start. Ansonsten, was die Leistungskurve angeht, auch so nach dieser Delle zwischendrin fand ich jetzt auch gerade die Endphase gegen Köln wieder. Die hat mir auch wieder, fand ich auch wieder gut, sodass es auch da, dass es können. Ja.
Ja. Genau, dann nehmen wir das doch gerade mal. Du sagst ja auch, das Trainerteam weiß schon, was es zu tun hat. Was müsste sich denn eurer Meinung nach jetzt vielleicht verändern oder verbessern, dass man jetzt nicht vielleicht so ein bisschen in so einen Trott reinkommt und dann vielleicht doch unnötig Punkte liegen lässt? Devin schüttelt den Kopf, für dich ist
ja,
das okay?
Ja, also weitermachen. Großartige Verbesserungsvorschläge brauchst du nicht. Wenn du einmal im Trott bist und einmal wirklich dann dich eingependet hast, dass es läuft, dann gilt es eigentlich gar nicht viel zu verändern, sondern einfach nur in diese Welle zu reiten. Ich glaube, nichts anderes haben auch alle Mannschaften gemacht, die da oben sind, sondern das, was sich auszeichnet, gerade zu so einem späten Zeitpunkt oder relativ späten Zeitpunkt der Saison, da stehst du nicht, wenn du mal irgendwie glücklich zwei, drei Dinger gewonnen hast, sondern wenn du wirklich konstant irgendwas richtig gemacht hast, und das lief bisher vieles richtig gut und deswegen den Großteil geht es beizubehalten. Also einfach, es ist wohl sehr harmonisch, das Team, wie ich höre, und wir verstehen sich wohl alle recht gut. Es fällt eigentlich niemand wirklich ab und es gibt keine wenig Unruheherde, auch durch extern. Trainer macht gute Arbeit, hat einen klaren Plan und da sehe ich derzeit wenig große Stellschrauben, die da gedreht werden müssen. Was man auch halt Thema, es gab mal eine Zeit lang letzte Saison, wo wir halt in jedem Spiel die zweite rote Karte kassiert haben und durch Unsportlichkeit und meinetwegen aber auch halt platzweise aufgefallen sind. Ich glaube, die Fairness-Tabelle ist dieses Jahr recht gut für uns, bisher, muss man sagen. Auch da ist natürlich, hilft das natürlich, wo man gesagt hat, okay, es ist, man zeichnet sich, glaube ich, nicht aus, indem man irgendwie extrem überpolarisierend gut auffällt, sondern einfach konstant die kleinen Dinge richtig macht. Das reicht in dieser Liga schon aus, um da zu stehen, wo man eben steht.
Ja, aber ich stimme zu, das ist auch das, was ich schon seit Jahren ja immer sage. Es reicht, wenn du einigermaßen konstant Leistung bringst. Was heißt reicht? Das ist schwer genug. In so einer Liga, die traditionell immer leistungsmäßig relativ eng beieinander ist. Und das haben wir halt oft genug eben nicht geschafft und deswegen halt auch immer nur irgendwie so, was weiß ich, irgendwelche sechsten, siebten Plätze oder irgend sowas erreicht. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man jetzt dann halt den Fehler machen darf, zu sagen, okay, wir machen einfach so weiter. Also ich denke, man muss schon regelmäßig neue Impulse setzen. Sei es jetzt, dass man vielleicht auch mal, jetzt war viermal hintereinander die gleiche Startaufstellung, vielleicht, dass man da auch mal wieder ein, zwei Positionen mal tauscht, um da vielleicht mal ein bisschen neue Reize zu setzen. Was sie im Training machen, das weiß ich natürlich nicht. Also da wird sicherlich auch, vermute ich mal, das ist jetzt reine Spekulation, aber dass es da auch ab und zu mal einfach andere Trainingsinhalte gibt, um da, ich sag mal, die Spannung oder das Engagement hochzuhalten. Aber vielleicht auch, spielerisch. Ich denke mal, da war jetzt doch, wie es Micha gerade gesagt hat, so jetzt doch teilweise, also jetzt abgesehen von dem Spiel gegen Elversberg, waren schon immer auch längere Phasen drin in den Spielen, wo nicht so viel ging. Also jetzt gegen Köln eigentlich die komplette erste Halbzeit. Auch gegen Halle dann so ab den Wechseln. Das war so, meine ich, so ab der 60. Also relativ früh mehrere Spieler gewechselt und danach war so ein bisschen so ein Bruch drin, habe ich so in Erinnerung. Und auch gegen Dortmund war es ja auch, zwischenzeitlich sind sie auch ganz schön geschwommen. Also da denke ich, müsste man vielleicht schon ein bisschen was machen, um da vielleicht, weiß nicht, entweder die Konzentration wieder hochzukriegen oder sonst, ja.
Also rein taktisch würde ich sagen, wenn du dauerhaft auf Platz 2 bleiben willst, und ich denke mal, realistisch ist viel mehr nicht drin.
Wir werden Meister, hallo? Safe.
Und also in meiner Welt und aber du hast jetzt gespielt natürlich gegen das Top-Team Elversberg und die hast du eigentlich 90 Minuten im Sack gehabt. Du hast die Spielkontrolle gehabt und die hast du gegen Halle in der Endphase komplett aus der Hand gegeben und gegen Dortmund auch nicht im gewünschten Maße, und Halle und Dortmund sind nun mal Abstiegskandidaten. Das ist für eine Auswärtsaufgabe. Klar, da kommt es vornehmlich, geht's über Kampf und so weiter. Aber du darfst meiner Meinung nach nicht, also du brauchst eine stärkere Spielkontrolle. Das heißt nicht, dass du 90% Ballbesitz hast, aber du musst den Gegner weiter weg vom Tor halten können, meiner Meinung nach. Und ohne, dass du so unter Druck gerätst und gar nicht mehr so richtig hinten rauskommst. Du musst irgendwann, wenn der Gegner Druck macht, einen Ballgewinn haben, einen Gegenstoß machen und den Sack zumachen. Da so einen richtigen Stich in den Rücken dann. Dass das Ding dann auch, dass dann da auch wieder so ein Stimmungskiller ist. Und selbst wenn du den ersten Konter nicht setzt, du musst zu Kontergelegenheiten oder Gegenstoßgelegenheiten kommen. Und wie gesagt, das ist was, was mich eben überrascht hat, weil es eben gegen die Top-Mannschaft funktioniert hat, die wahrscheinlich auch nochmal anders mitspielen will. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, zwei Aspekte. Zum einen den Gegner weiter weg vom Strafraum halten und zum anderen eben somit auch in Schlussphasen mehr Spielkontrolle oder zumindest das Spiel auch mal wieder beruhigen können. Und notfalls, wenn der Gegner eben richtig Druck macht, eben auch, wie gesagt, mit Gegenstößen da. Zumindest, dass sie wissen, okay, entweder sie gehen volles Risiko und riskieren eben, dass sie hinten noch ein, zwei fangen, weil wir die Gegenstöße machen. Oder sie gehen dann setzen ein bisschen weniger Risiko, um eben nicht, dass 20 Minuten vorm Ende doch der Deckel drauf ist.
Ja, aber jetzt auch mal ein bisschen weg so von den Kontern, die ja so im Prinzip voraussetzen, man führt und muss.
Haben wir ja.
Genau, ja. Aber jetzt, ja, gegen Köln ja jetzt nicht.
Ich meine jetzt die Auswärtsspiele.
Genau. Aber da hast du zum Beispiel so in der ersten Halbzeit eigentlich spielerisch eigentlich ganz wenig Lösungen gefunden. Da hat man zwar vielleicht an den Ball, aber irgendwie auch nicht viel damit wirklich angefangen, dass man dazu zu Chancen kam oder Sachen, aus denen Chancen hätten entstehen können.
Aber ich frage mich halt, was erwartet ihr? Sollen wir die Gegner alle an die Wand spielen?
Nee,
mit Tiki-Taka
ich sag mal so,
die Fünften aus dem eigenen Stadion schießen, oder?
Das ist halt ein gefährlicher Ritt, weil da waren jetzt haben wir schon in mehreren Spielen jetzt eigentlich schon ein bisschen, für meinen Geschmack, eine Idee zu viel Glück gehabt. Das kann man sich auch erarbeiten, und das sind halt auch Sachen, die hast du vielleicht halt in der Hinrunde, hast du da halt noch ein Gegentor gefangen, oder im letzten Jahr sowieso. Das geht halt nicht auf Dauer. Und ich denke, man muss einfach noch ein Ideechen drauflegen, um da halt auch sicherer zu sein.
Es geht ja nicht, also was Gunnar meint, ist ja auch, dass du überhaupt aus dem Spiel heraus zu Chancen kommst gegen eine tiefstehende Mannschaft. Klar, wir haben die Option, wir sind durchaus mal gefährlich bei Standards. Mhm. Es kommt auch aus dem Spiel heraus was, wobei das in der Regel Goppel auf Bretagne ist, aber ich fand das jetzt gegen Halle ist natürlich auch so, wenn du so gnadenlos effektiv bist, ja, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Spiel aus. Von daher würde ich das jetzt da gar nicht so hochhängen. Und gegen Elversberg ist es auch schwierig. Aber so insgesamt, wie gesagt, wenn du dauerhaft auf 2 bleiben willst und auch mit diesem Abstand, was ja luxuriös ist, wenn man sieht, wer alles hinter uns ist, aber das wird eben nur funktionieren, wenn du da, wie gesagt, ein bisschen, also wieder den Gegner weiter weg vom Tor hältst und mehr Spielkontrolle hast und auch, wie gesagt, einen Deckel drauf machen kannst. Ansonsten, du kannst das natürlich auch, es ist jetzt auch, wenn du das jetzt so weiterspielst, wie es jetzt ist, wie gesagt, dann wirst du halt auch immer mal vielleicht einen unnötigen Punktverlust drin haben oder vielleicht auch mal verlieren, obwohl du jetzt nicht schlechter warst. Wir haben ja auch.
Also ich meine, dass man zwischendurch auch mal Spiele verliert, das ist normal. Also wir werden jetzt ja, nicht ohne Niederlagen bis zum Ende der Saison durchkommen. Ja, Devin schon, ja.
Top, die Wette gilt. Devin K. aus W. wettet. Nein, Gott. Ja, aber ich finde, auf diese 4 Spiele jetzt bezogen in der Winterpause, wenn man sich einfach nur offensiv und defensiv anschaut, ich meine, positiv, wir haben in jedem Spiel getroffen. Nach Wiederbeginn. Mhm. Aber in 3 von 4 auch nur einmal. Es gab ein Spiel in Halle, da haben wir 3 geschossen. Mhm. Ansonsten halt Elversberg und Dortmund gewinnst du halt. Gegen Köln halt reicht das eine Ding halt nicht. Auf der anderen Seite ist, wir haben in 50% der Spiele die weiße Weste behalten und auch nur in 4 Spielen 3 Gegentore bekommen. Das ist ein Schnitt von unter 1 pro Spiel, was akzeptabel ist, wenn du oben mitspielen willst. Ja. Von daher kann man sagen,
ja, also an den Ergebnissen zweifelt doch.
Ja, Ergebnisse, also ich glaube, Defensive passt soweit. Was du sagen könntest, ist, dass die Offensive, dass da noch Puffer nach oben ist. Dass, wie du schon sagtest, dass du halt dann mal den einen Konter mehr ziehen musst, Stichwort auch halt bei Dortmund, dass du dann halt wirklich, du kriegst ein Ding immer irgendwie rein, zur Not macht das Bretagne, aber du hast jetzt gegen Köln gesehen, das reicht halt auch nicht immer. Du musst halt auch mal das zweite schießen, weil, wie gesagt, die Gegner schießen auch dagegen uns mal 1. Und gut, wenn du 3-0 führst, dann kannst du auch mal 2 fangen wie in Halle. Aber im Zweifel musst du halt gerade bei so knappen Spielen, wo du halt nicht ewig hochführst, das zweite auch noch machen.
Ja, Köln ist, ich meine, das war auch so eine Mannschaft, die schon sehr tief stand. Und da hatte ich halt so den Eindruck, da klar, am Ende hast du dann einmal den klassischen Flanke-Goppel-Kopfball-Portalien. Aber ja, so richtig viele Chancen waren es halt einfach nicht. Ne? Das war ein bisschen einfallslos, so übers ganze Spiel gesehen.
Deswegen musst du halt die dicken Dinger, die du hast, musst du halt einfach ziehen. Ne?
Ja.
Aber ja, positiv, ihr sprecht beide die ganze Zeit von Flanke Goppel, Kopfball-Portalien. Wann hatten wir denn jemals mal so ein Duo, das, wo du wirklich darauf verlassen kannst, die machen jedes Spiel ein Ding oder jedes zweite machen sie was, dass sie wirklich so einen überragenden Flankengeber haben und einen Stürmer, der einfach einen Stoßstürmer, Nummer 9, die einfach das gerade alles abnimmt. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so ein Duo hatten, was wirklich auch, ich sag mal, in der Liga weit jetzt schon bekannt ist, das wirklich so qualitativ über lange Strecke die Leistung bringt. Und das sticht für mich derzeit daraus, dass wir da stehen, wo wir stehen.
Ja, Goppel auf Nilsson hat auch funktioniert.
Aber es war nicht in der Quantität.
Ja,
nee. Das waren auch andere Vorlagengeber. Das war nicht nur
Teil. Quizfrage, wie viele Tore hat Nilsson letzte Saison gemacht?
Die hat er komplett gespielt?
Ja, genau. Ja. Der kam ja vorletztes Jahr in der Winterpause, also genau vor 2 Jahren.
Also anderthalb Jahre hat er gespielt oder anderthalb Jahre und ein Spiel.
Anderthalb Jahre und ein Spiel war er da, genau. Aber letzte Saison, also im Prinzip da, wo er die meisten...
Wie viele Tore hat er da gemacht? 11?
Hast du einen Tipp?
Hat er zweistellig getroffen? Ich glaube, doch, da war doch richtig krass. Ich glaube sogar 14.
Ja, ich meine auch 14. Ich hatte es gestern oder vorgestern, hatte ich es nachgeschaut. Genau. Will sagen, Britannien mit seinen 10 ist da jetzt schon relativ nah dran.
Ja, der ist halt nicht so viel verletzt wie Nilsson. Nilsson war auch immer mal, ist immer verletzt.
Ja, nicht immer, aber tatsächlich
immer mal wieder Spiele ausgefallen.
Ja, aber um deine Frage zu beantworten, also ich meine, Scheffler in seinen, wie war er da, 4 oder 5 Jahre?
Ja, klar, als einzelner Spieler, der
alles. Nee, aber
wer war der Flankengeber?
Das eine Jahr.
Der wirklich konstant auch ausgestochen ist.
War damals noch, das im ersten Jahr, wo es so gut lief, da war doch Andrist, der relativ viele Flanken, glaube ich,
das kann sein, gegeben
hat. Ja. Und dann so in der Kombination mit Chiré. Ich glaube, Chiré hat auch einige aufgelegt, aber das müsst ihr jetzt nachschauen, weil sie jetzt die Zahlen nicht mehr.
Auf jeden Fall seit langer Zeit mal wieder so ein sehr gutes Duo für
uns. Ja, klar, auf jeden Fall. Auch Eze hat schon einige Vorlagen gegeben. Ich glaube, das ist auch schon.
The Brooklyn.
Ja, ich meine auch, das wär, ich glaube auch schon 5.
Ist ja auch schon. Ja, kann sein. Ja, also wir hatten natürlich auch in Dortmund, wenn der Ball da nicht vergoppelt.
Ja. Da hätte einer von den beiden anderen.
Glaube mir. Was habe ich da laut auf den Esstisch gehauen mit der
klaren Hand? Ja, was haben wir da laut auf die Stange vor uns im Block gehauen?
Richtig.
Oder uns gegenseitig auch ein Bier, kein alles.
Ja. Genau. Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon so auf bei einzelnen Spielen sind, dann vielleicht doch mal die Frage. Micha hat die Frage mitgebracht. Wer darf sich auf keinen Fall verletzen, nachdem wir ja gerade in der Hinrunde ja doch zwischenzeitlich so eine kleine Seuche hatten. Manche konnte man abfangen, manche zumindest eine Zeit lang, aber wen würdet ihr sagen, wäre es auf jeden Fall unverzichtbar?
Der Ivan.
Ja, wahrscheinlich so die Nummer 1, ja.
Genau, also ich den Vorteil, den wir jetzt aktuell haben, ist durch die auch zurückgekehrten Spieler, du hast Carstens für die Dreierkette als Option. Dann ist natürlich immer noch eng, wenn sich da einer verletzt und vielleicht sogar länger ausfällt, aber könntest du jetzt erstmal abfangen. Du hast Häuser auf der Zentrale im Mittelfeld, den du bedenkenlos fast in jeder Situation reinschmeißen kannst.
Ich denke auch, der wird jetzt bald mal wieder von Anfang an dürfen.
Ja.
Also der hat es in der Hinrunde auch sehr gut gemacht, häufig.
Genau.
Oder meistens.
Watch out, Dörnberg. und dann, ich muss sagen, ich bin mittlerweile. Doch, ich war ja immer so ein bisschen so ein Wurzkritiker und dem kann ich doch mehr abgewinnen mittlerweile. Also der ist doch, er sticht dann doch immer mal raus mit Torabschlüssen, mit auch mit Vorlagen oder das.
Ja, auch gerade so aber, die Spielverlagerung von links nach rechts und solche Sachen.
Genau, also ich denke, das würde schwierig werden, aber klar, Britannien ist ganz vorne und ich würde an 2 dann Goppel tatsächlich sehen, weil das hast man ja auch in der Hinrunde gesehen gegen Ende, wie viel unserem Spiel da einfach fehlt, wenn der nicht spielt. Du hast zwar auch Froese, der immer wieder reinkommt und da auch aktiv ist, aber
den hätte ich eher so auf der Wurzposition verortet.
Genau, der ist kann keinen Goppel ersetzen, aber er kann dann eben einen Hollerbach oder auch einen Wurz vielleicht ersetzen, nicht in der ganz Qualität, aber wie gesagt, wie gesagt, Goppel oder Parteien, Goppel und gut, was jetzt wäre, wenn Lüsker auch noch was hätte, ob Amsif da dann auch wieder das auffangen kann. Haha. ja. Aber war jetzt nicht vorbereitet. Nee, aber ich.
Also ich würde noch mal so an, also ich gehe mit.
Und Jakobsen hast du natürlich auch gemerkt.
Das wäre nämlich meine Nummer drei. Ich fand, das hat man auch gemerkt, als der in der Hinrunde hat er auch mal ein paar Spiele verpasst, glaube ich. Und ich fand das auch, das ist ja so einer, den du erst oder häufig erst bemerkst, wenn er eben nicht da ist oder wenn er fehlt. Der ist nicht ganz so auffällig jetzt natürlich wie die Offensivspiele, aber ich finde den ungemein wichtig.
Der hat eine unheimliche Präsenz und natürlich auch eine Körpergröße, die weder Tafazofon noch Häuser haben und auch nicht Mrovca, der ja, den ich ja jetzt noch nicht mal aufgezählt habe, der ja auch auf vielen Positionen spielen kann. Vielleicht ist das auch gerade so sein Problem, dass er keine Position richtig gut spielen kann.
Ja, oder zumindest die anderen vor ihm.
Ja, sie sind halt einen Ticken vor ihm, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich kein Riesenunterschied, aber den Ticken haben sie halt vor ihm. Von daher, ja, also man würde ich, wenn ich es auf drei Spieler reduzieren, Parteien, Goppel und Jakobsen.
Hm. Ja, gehe ich mit.
Ja.
Devin nickt.
Ja, das ist fast auch gut meine Gang zusammen. Ich knüpfe da gerne an ein Sprichwort aus dem American Football. Ja, by the way, wenn ihr das hört, das ist ja bald Super Bowl. Sagt mir so gern, Offense wins games, Defense wins Championships. Ich würde das genau hier bei uns einmal drehen. Nämlich die Defensive passt soweit eigentlich, wie wir gerade gesprochen haben, wie ich auch eben sagte, sondern die Offensive, die muss es halt das wirklich jetzt ziehen. Deswegen, wie auch ihr schon sagte, ist das mehr die Achillesferse, wenn in der Offensive wie Bretain oder wie Goppel sich da jemand setzen würde, wird es uns mehr treffen, wie wenn in der Verteidigung jemand ausfällt. Weil das Konstrukt steht soweit eigentlich. Und gerade die Goppel-Bretain-Menschen, die bisher die Tore gemacht haben, die würden dann ein größeres doch reißen. Aber Jakobsen sehe ich genauso. Ich glaube, er wurde sogar auch damals bei der Verpflichtung als Quarterback bezeichnet, als Beiverteiler. Ja, von daher, ich glaube, so kann man da den Vergleich.
Das habe ich nicht gemerkt. Den Begriff im Fußball habe ich das letzte Mal, glaube ich, bei Ciriakos Forza gehört.
Genau, nee, aber das war so als Sechser
bei von der Abwehr. Bei dem ist er verbrannt,
ja. Der Begriff. Hat das aber auch nicht so richtig geklappt.
Ich finde das aber auch ganz passend so. Also ich denke mal, wenn ich ihn so sehe, der hat gerne Ruhe, Übersicht, verteilt die Bälle, schickt Goppel lang. So als also das, Jakobsen, der Quarterback, finde ich eigentlich ganz gut. Und deswegen, also würde ich einmal den Spruch genau beim SVW umdrehen. Defense wins games, but offense wins championships.
Also das finde ich jetzt ein bisschen.
Ja, dafür bin ich
auf gewagten These Schluss, mache. Aber okay, so, na gut. Lassen wir mal so stehen.
Um es mal in der Quintessenz zusammenzufassen, dass halt auf jeden Fall Roppel Parteien, dass du sollte möglichst homogen weiter genauso zusammenspielen und dann unser Quarterback auch noch und dann ist das schon mal eine ganz gute Achse eben auch dann, wie gesagt, Torwart, Jakobsen, Goppel, Parteien.
Ja, so das ist interessant, dass wir bei den ganzen Spielern, die wir jetzt aufgezählt haben, dass der Name Hollerbach überhaupt nicht fiel, obwohl der eigentlich dauernd spielt, zweitbester Torschütze ist, mittlerweile auch schon, was, ich glaube,
8 Tore. Aber so halt, wie gesagt, diese Nebenspiel im Programm, ob das jetzt Hollerbach ist oder ein Wurz, oder auch andere Spieler auf diesem Mittelfeld oder Stürmer, da fällt immer mal was vom Baum und jeder macht da mal ein Tor. Aber
ja, aber ich meine, 8 Stück ist jetzt mal klar. Keine schlechte Quote.
Aber also, wer wird am meisten schmerzen? Kommt einfach noch Platz 4, 5, 6, aber das ist so, wir haben ja Gott sei Dank gerade hier welche, die sehr herausstechen, deswegen würde es da auch am meisten wehtun, wenn die derzeit dann wieder wegfallen würden.
Okay, dann kommen wir doch mal zu einer Hörerfrage.
Weil ich möchte einwerfen, es hätte auch ein Petr Šiškovič hätte schon doppelt so viele Tore zum Zeitpunkt dieser Saison gehabt, möchte ich nur mal wieder einfach nur als C-Sehen
raus. Jetzt hast du dich bisher so bemüht.
Ich weiß nicht. Petr.
Wer wäre denn unser Ersatz für Parteien?
Ja gut. Als, ich sag mal, die Rolle als große Stürmer, der dann vielleicht auch den Ball links und rechts ablegt, gut, hast du nur den Eierdeckel, ne?
Und dann?
Ja, dann keinen mehr.
Und dann
könntest, dann musst du dann schon improvisieren, da muss dann vielleicht ein Wurz dann in die Spitze oder ein Froze in die Spitze, der natürlich jetzt nicht diese körperliche Präsenz vielleicht hat. Ne? Hm. Ja, klar, also wäre auf jeden Fall eine Schwächung, wenn Britain fehlt und Ayerdale hat natürlich nicht ganz die Qualitäten wie Britain.
Ja. Gut, aber reden wir über was Schönes.
Genau, ich wollte hier zur Frage von Andreas, oder er hat uns gebeten, oder ihn würde interessieren, welche Mannschaften der dritten Liga für uns die größten Überraschungen waren, also so bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Kurze oder lange Beantwortung der Frage?
Ja. Können es knackig aufziehen oder wir kommentieren jetzt.
Ja.
Was ihr jetzt nicht seht, alle zücken zeitgleich ihr Handy und öffnen die Tabelle der dritten
Liga. Also ich würde mal sagen, Platz 1 bis 3.
Safe.
Ja, gut. Freiburg.
Doch, ist eine Überraschung für mich.
Ja.
Die können zwar nicht aufsteigen, aber die hätte ich niemals vorne mit reingetippt.
Okay, gut.
Von daher, ich meine, die ändern jetzt nichts am Ausgang.
Nee, aber das überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil bei den zweiten Mannschaften weißt du halt nie, ob sie jetzt irgendwie um die Plätze 1 bis 3 spielen oder um die Plätze 18 bis 20.
Vor 5-6 Jahren ist Freiburg 2 in die 5. Liga abgestiegen, das weiß ich noch, aus der Regionalliga. Sind dann direkt wieder hoch und dann 2 Jahre später sogar in die 3. Liga hoch. Die hatten nie in der Regionalliga
ja, über klar, vorne was gehabt. Ja klar, das hat ja mit der Mannschaft von heute nichts zu tun. Die wechseln ja 2 Jahren komplett durch.
Das ist schon klar, aber
ja, aber das, also die zweite Mannschaften sich direkt nach dem Aufstieg so da mitspielen.
Ja.
Also sie haben ja oft auch dann viele junge Spieler, die dann noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Aber wie gesagt, größte Überraschung brauchen wir nicht drüber diskutieren. Positiv ist Elversberg sicherlich und größte Überraschung negativ ist Aue.
Ja,
ich glaube auch. Augen. Weil Aue einfach viele auch als Aufstiegskandidat gesehen haben und die komplett abgestürzt sind.
Ja, so jetzt, langsam haben sie sich ja berappelt. Ne?
Ja, erstmal komplett abgestürzt sind,
noch jetzt sich
so langsam wieder berappeln. Alle anderen Teams, die jetzt hinten stehen, ja, Meppen, Halle, Bayreuth, Zwickau, Dortmund, Oldenburg,
ist jetzt
alles nicht richtig überraschend. Ich hatte Essen noch höher, von daher wäre das so der zweite. Aber auch, klar, auch dass Dresden und Ingolstadt sich so schwer tun. Ja. Das ist das erste Mal, glaube ich, das habe ich jetzt, hätte ich den Gedanken früher gehabt, hätte ich es nachgeguckt. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass keiner der Absteiger zu so einem späten Zeitpunkt, also dass da keiner unter den Top 3, 4 ist, die da, also aktuell reicht ja Platz 4 für die Relegation, wenn man Freiburg abzieht. Davon sind sie jetzt tatsächlich auch nicht so weit weg, aber normal hast du einen Absteiger, der da einen der ersten beiden
Plätze
auch hat. Von daher, ja, also ich hätte uns nicht so weit oben gesehen.
Safe nicht.
Elversberg schon gar nicht und
ja. Ich glaube, das ist sogar auch Plätze 1 bis 3, genauso wie in steigender Überraschungsfaktorität.
Ja.
Von Platz 3 beginnt, dann Platz 2, wir halt, das finde ich, ist auch, muss man auch sagen, haben wir alle gehofft, wir wissen, dass wir es konnten, aber dass wir wirklich in dieser derzeitigen Konstante und auch gewissermaßen Deutlichkeit da so stehen, das denke ich auch wirklich, wirklich eine positive Überraschung. Aber immer noch muss man auch fairerweise sagen, dass Elversberg mit 50 Punkten nach 21 Spielen auf Platz 1 steht. Das ist die absolut größere Überraschung. Das
ist schon brutal, dein
kleines Dorf aus dem Saarland. Ey, Wahnsinn, unfassbar. Ich habe dir ja im Kicktipp vorher als Absteiger getippt. Gut, so kann es gehen. Vor der Saison, ich weiß noch, auf Spieltag 1 haben die 5-1 in Essen gewonnen und Micha hat geschrieben, was ein Glück, habe ich Elversberg nicht als Absteiger getippt.
Wollte ich erst. Dann habe ich eine Liga 3-Prognose gesehen.
Weil Elversberg, die waren ja schon mal vor ein paar Jahren in der dritten Liga, sind sang- und klanglos wieder abgestiegen, dann direkt nach einer Saison. Und
waren die nur ein Jahr da
damals? Ja, die waren nur ein Jahr da.
Ja, die sind direkt wieder runter.
Direkt wieder runter, spießen Elversberg. Und von daher, aber auch, um es mal aufzugreifen, ich hatte für mich persönlich Dresden als absoluten Top-Favorit auf den Meistertitel auf dem Zettel, dass die jetzt nur Achter sind. Gut, haben jetzt zweimal gewonnen, sonst wären sie noch weiter unten. Das hat mich sehr überrascht. Also die hatte ich deutlich, deutlich weiter oben verortet. Aber so kann es gehen. Wie gesagt, die alle sind so semi- bis mittelgut.
Dresden hat jetzt dreimal gewonnen.
Dreimal gewonnen, ja. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, wenn du da mal ein bisschen konstanter bist wie wir, schon zack, lässt du alle hinter dir und stehst auf Platz 2.
Ja. Ja, Osnabrück mit der Serie jetzt, die machen mir ein bisschen Angst.
Die haben 5 oder 6
Spiele jetzt gewonnen. 6 jetzt schon, ja, genau.
Aber die spielen jetzt gegen?
Wer kommt jetzt? Sag mir's.
Spielen jetzt in den Ingos.
In Ingolstadt.
In Ingolstadt, naja gut, das ist momentan, ist die Favoritenrolle da klar.
Ja, aber
nach der aktuellen Form.
Schön ist schon mal, einer von beiden wird wieder Punkte lassen.
Das stimmt, ja.
Bärchen.
Ja gut, so diese, ich meine, bei so vielen Teams, die da halt umeinander balgen, da wird es jetzt natürlich zwangsläufig an jedem Spieltag Duelle aus dem
Pott geben. Deswegen, wenn du da deine Pflichtsiege gegen die unteren Mannschaften gewinnst, weil immer irgendwer gegeneinander spielt, zack,
reicht. Ja, deshalb, wir haben jetzt halt auch mit unserem Auftaktprogramm jetzt, wenn man nur auf die warte mal, Halle war auch noch Hinrunde.
Das war das letzte Hinrundenspiel, ja.
Ja, okay. Dann hatten wir jetzt mit Dortmund, Köln, jetzt kommt Bayreuth. Das ist ja alles die untere
dann
Hälfte,
Aue.
Dann Aue. Also
genau, ab dann wird's, ab dann kommen die, danach kommen die Knaller, ja. Und dann aber auch, glaube ich, 5 Stück hintereinander, ne?
Die ja, Wochen Osna, der Wahrheit.
Osna, Ingolstadt, Saarbrücken. Wer kommt da noch? Ich glaube, Dresden kommt da auch noch irgendwann.
So, Bayreuth.
Aue. Und Freiburg 2 ist dazwischen auch noch.
Ich sehe es gerade. Aue, Osnabrück, Ingolstadt, Dörnberg, Saarbrücken, Freiburg 2, Mannheim, Essen, Zwickau, Oldenburg 60, Duisburg, Meppen, Dresden, Verl, Elversberg, Halle.
Gut, dann muss ich jetzt nochmal kurz aufteilen. Also, du hast ja jetzt erstmal Bayreuth und Aue. Das ist nochmal Kategorie wie die ersten beiden untere Hälfte. Mhm. Bis Abstiegskampf. Dann kommt die fünffach Aufstiegsambitionen.
Dann Osnabrück, Ingolstadt, Saarbrücken, Freiburg 2.
Freiburg hat keine Aufstiegsambitionen.
Aber ist, oben. Ist aber ein schwerer Gegner.
Und ja. Waldhof.
Der Waldhof.
Dann kommt wieder so ein Block mit 3 Spielen fast Abstiegskampf. Essen, Zwickau, Oldenburg. Mhm. Gut, dann kommt 60. Dann geht's nochmal weiter mit Duisburg-Meppen. Ja, dann ist es nicht mehr so eindeutig. Dann kommt Dresden.
Genau, dann ist es wieder ein bisschen wechselhaft.
Aber jetzt hast du 3 Block, also den Anfangsblock jetzt, wo wir noch mit drin sind. Dann den, und dann ist die Frage, ja, die Teams, die dann auch mitspielen wollen, sicherlich, ne, wie. Ja,
Stichtag wird der 18. März, wenn du das gegen Waldhof gespielt hast, kannst du schon ganz, ganz viel absehen, meines Erachtens.
Wenn also nehmen wir dann Mitte März auf. Aber, nee, wenn du, es kann ja durchaus sein, dass so Teams wie Osnabrück, Ingolstadt, Saarbrücken, Freiburg, Waldhof, die dann eben auch was fürs Spiel machen, dass du damit dann auch wieder besser klarkommst. Das werden wir dann sehen, ne?
Ja. Ja, wo wir gerade dabei sind. Wer sind denn so aus eurer Sicht die größten Rivalen jetzt um den Aufstieg? Und Bonusfrage, reicht's für den SVW in Wiesbaden am Ende zum Aufstieg?
Also Elversberg lassen wir da jetzt raus.
Die habe ich schon fast aus der Rechnung rausgenommen. Ja. Also auch selbst wenn Schnellbacher jetzt als Top-Torjäger zwar eine Weile ausfallen wird, weil er sich verletzt hat, aber der hat in der Hinrunde auch schon mal gefehlt und trotzdem haben dann andere Tore geschossen. Also die an die Geschichte von die brechen irgendwann noch ein, glaube ich langsam nicht mehr. Also
sagen wir so, wenn wir vor Elversberg landen, würde ich es jetzt unterschreiben.
Ja gut,
wenn wir dann nicht aufsteigen, okay, aber
dann haben wir die mit runtergerissen.
Das Risiko wird.
Heute die Rechnung ist ganz einfach. Am 37. Spieltag holen wir in Elversberg die Meisterschaft der dritten Liga.
Das glaube ich nicht.
Fertig. Top die Wette geht.
War jetzt auch nicht die Frage.
Ja.
Ich sehe tatsächlich, das habe ich glaube ich schon mal vor einer Woche oder zwei in dem Chat bei uns gefragt. Meine ich zumindest habe ich mir es gedacht. Am Ende sind Waldhof, Mannheim und Dresden gefährlicher wie Saarbrücken und Ingolstadt. Ich sehe tatsächlich, also Saarbrücken spielt nicht konstant für mich. Da ist auch zu viel Unruhe. Freiburg kann nicht aufsteigen.
Saarbrücken hat jetzt, glaube ich, auch gerade ein ziemliches Verletztenproblem, habe ich heute irgendwas gelesen.
Kann auch noch sein. Also Ingolstadt hat jetzt einen neuen Trainer.
Die haben zu Hause 0-4 das Derby verloren, die haben gerade andere Sorgen. Also ich glaube, das tut gerade ein bisschen mehr weh.
Ja, gut. Könnte möglicherweise auch zusammen, ich weiß jetzt nicht.
Ja, also ich würde tatsächlich jetzt die als härteste Konkurrenten Mannheim und Dresden nennen, weil die auch beide den Trainer noch nicht gewechselt haben. Die anderen haben zwar den Trainer gewechselt, und Ingolstadt hat auch eine hohe Qualität individuell und genauso auch 60. Aber da scheint es nicht so ganz zu passen. So, also diese mannschaftliche Geschlossenheit und auch diesem Umfeld. Also natürlich kannst du auch aufsteigen. Es sind schon Mannschaften aufgestiegen, die 3 Spieltage vor Schluss den Trainer gewechselt haben.
Kautschinski wird sich erinnern, ja.
Aber ja, da fehlt mir gerade der Glaube. Von daher bin ich bei Mannheim und Dresden tatsächlich, auch wenn Dresden noch 8 Punkte hinter uns ist. Aber wir müssen da ja noch, wir müssen da noch hin. Und ja, Osna, ja, weiß ich nicht, die haben so einen Lauf, aber ich glaube, die können jetzt auch mal wieder, die können auch 3 Spiele verlieren und hat sich das erstmal wieder erledigt. Mhm. Dresden hat halt auch so eine hohe Qualität, dass es, und die haben halt so einen gewissen Heimvorteil auch.
Ja, andererseits ist es halt auch am Knirschen. Also ich glaube, wenn die jetzt mal wieder 2 Spiele nicht gewinnen oder sowas, dann wird es für Anfang auch schnell wieder dünn. Ja.
Also ich würde sagen, die härteste Konkurrenz ist Mannheim so.
Okay. Devin, du schüttelst den Kopf.
Ja.
Gibt keine Konkurrenz.
Ja, allein, dass wir uns jetzt so schwer tun und da hin und her argumentieren, zeigt ja schon, das ist so ausgeglichen und jedes Mal gut dafür, drei Dinger zu gewinnen und dann wieder drei mehr nicht zu gewinnen. Mhm. Deswegen sticht für mich dann niemand daraus. Am ehesten, nach meinem Gefühl, ist es noch Freiburg 2, die da oben konstant bleiben. Diese können uns aber egal sein.
Ja, das ist ja kein Konkurrent
richtig,
um den Aufstieg.
Richtig. Genau. Ansonsten, nur von meinem Bauchgefühl her, würde ich es am ehesten noch 60 zutrauen, sich da wieder zu fangen und eine Serie zu starten. Aber ansonsten ist für mich der, bisher, weil Punkte am Start, Abstand am größten, Elversberg der größte mit Kandidat um den Aufstieg, aber einfach nur, weil wir die noch einholen müssen.
Okay,
ich behaupte gut. Auch.
Was wir die noch einholen müssen, ja. Ich habe eher nach hinten jetzt.
Wir einholen.
Nein, also ich behaupte, das ziehen die das nicht bis zum Ende.
Sonst.
Das ziehen die nicht bis zum Ende durch.
Doch.
Nein. Ich sage, okay. Elversberg wird, vielleicht schon, aber ich sage, Elversberg wird nicht Meister.
Der Wind steile These, da haben wir sie. Warte mal, ich mache mir gerade mal eine Kapitelmarke hier. ich glaube tatsächlich, dass dann, ich meine, wir haben jetzt ja noch fast die komplette Rückrunde, oder nicht mehr ganz jetzt, was haben wir jetzt, zwei Spieltage haben wir jetzt von der Rückrunde, ne? Also, aber es ist.
Wir haben noch eine Bundesliga-Rückrunde.
Ja, es ist schon noch ziemlich lang. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn 61 jetzt in Punkte Kürze das Trainerthema geklärt hat, und da irgendwie die Mannschaft sich da zusammenreißt, dass die nochmal ganz groß kommen.
Wer?
60. Und ja, die wären so mein Nummer 1 Kandidat. Ja, Mannheim wahrscheinlich auch. Ja, jetzt mittlerweile gewinnen die ja sogar auswärts.
Dafür gewinnen sie daheim nicht mehr.
Ja, das war jetzt mal eins von wenigen, ja. Da sehe ich noch keinen Trend.
Ja, gut, sie haben aber, glaube ich, in Duisburg gewonnen, die ziemlich die schlechteste Heimbilanz.
Aber sie haben zwei Auswärtsspiele hintereinander gewonnen jetzt.
Ja, eins in der Hinrunde, eins in der Rückrunde.
Ja, genau, aber nachdem sie vorher halt.
Damit haben sie ihr Soll erfüllt. Nein, sehe ich ja auch so. Aber die 60er haben doch gar keinen Trainer benannt, oder?
Nee, das macht momentan dann noch der, wer ist denn das, der Sportvorstand oder irgendwas oder Geschäftsführer oder sowas, der auch eine Trainerlizenz hat, der macht das momentan, aber das soll ja auch nur vorübergehend sein.
Ja. Wie gesagt, da hat jeder eine andere Meinung und die.
Ja, deswegen sprechen wir ja drüber.
Wahrscheinlich alle falsch.
Ja.
Das war eine zweiteilige Frage, oder?
Ja, und die Bonusfrage reicht für uns für den Aufstieg.
Ja.
Das ist jetzt ja, okay, Devin brauchen wir nicht fragen.
End of story.
5 Punkte Vorsprung.
Ich will am Ende so, wie ich diese Meisterschale hochhalte.
Ich glaube tatsächlich ja.
Ich glaube tatsächlich auch. Und ich habe mich kürzlich sogar bei dem Gedanken ertappt, wie das jetzt wäre. Nehmen wir mal an, ne, es ist so bei all den Mannschaften, von denen wir jetzt hier gerade zu sprechen, also so von den Plätzen 2 bis was 8 oder was, dass die alle ungefähr ähnlich performen, ne? Weil sich gewinnen mal, verlieren mal, vielleicht auch zwischendurch wieder eins und sonst irgendwas, aber keine jetzt so eine Megaserie, dass er jetzt ganz vorne mit reinrutscht. Und wir bleiben jetzt die ganze Zeit, vielleicht da irgendwie, vielleicht wird der Abstand mal ein bisschen kleiner, dann wird er ein bisschen größer, aber wir bleiben jetzt so die ganze Zeit auf Platz 2 und dann irgendwann kannst du es vielleicht sogar schon, so was weiß ich, 3-4 Spieltage vor Schluss absehen.
Ja.
Und da dachte ich, ja, cool einerseits, aber irgendwie so bei irgendeinem random Spiel mittendrin irgendwie dann den Aufstieg zu bejubeln. Wollen wir nicht lieber Relegation spielen?
Nein. Gar keine Frage. Ich möchte in Elversberg die Meisterschaft gewinnen und dann ist können wir uns am letzten Spieltag zu Hause gegen Halle alle die Korken knallen lassen. Und dann ist gut.
Gut, dann, das heißt ja aber, ja, die Meisterschaft feiern, dann ist der Aufstieg ja wahrscheinlich dann schon ein oder zwei Wochen vorher klar. Ja. Okay. Aber dann würden wir ja schon vorher die Korken knallen lassen.
Ja.
Ja.
Also aber
dann ist ja so ein Spiel gegen Halle dann am Ende ja nur noch Bonus.
Ja, der sportliche Anreiz ist dann noch dann Meister zu werden.
Okay.
Das haben wir noch nie geschafft.
Nee, haben wir noch nie geschafft. Ich glaube, das ist auch den, im Verein wäre es den meisten auch relativ wurscht. Platz 2, glaube ich, wäre jeder glücklich mit. Aber das ist ja vielleicht auch so ein Ding. Hat man eigentlich über die Mitgliederversammlung gesprochen bei der letzten Folge? Oder war die erst danach? Ich weiß es gar nicht mehr.
Und war denn die Mitgliederversammlung?
Gute Frage, November. Ich meine, November war die
Ja, kann sein, dass das sogar erst nach der, also ich hatte auf jeden Fall im Blog hatte ich mal so ein paar Punkte zusammengefasst. Aber jedenfalls möchte nur einen Satz zitieren, so als Markus Hankamer so seine Rede gehalten hat. Und da hat er auch dann so ein bisschen an die Mannschaft appelliert, kann man sagen. Hat gemeint, er weiß, dass so eine Chance auf einen Aufstieg, die kommt nicht so oft. und alle, die wir Fans sind und schon ein paar Jahre mit dabei, können das bestätigen. So eine Chance kommt tatsächlich nicht so oft. Und hat an die Mannschaft appelliert, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen und jetzt wirklich alles dafür zu tun, jetzt in der Rückrunde, um diese Chance eben zu nutzen. Mhm. Fand ich so, in dem Moment fand es ganz gut. Also es war wirklich so ein bisschen so ein Anpacker. Also wo du merkst, so von wegen, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, wir haben jetzt gerade mal eine gute Phase in der Saison oder sonst irgendwas, das ist cool, wir reiten jetzt mal so die Welle, sondern wirklich, das kann was Großes sein und da muss man jetzt halt halt eben alle Nebengeräusche ausblenden, falls es welche gibt oder sonst irgendwelche Themen oder wenn jetzt halt vielleicht auch mal einer nicht spielt. Ja.
Muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein.
da fällt mir ein heftiger Witz ein, den ich noch nicht gehört habe, aber den kann man jetzt hier an der Stelle nicht erzählen. Okay.
Ganz kurz. Ihr dürft ganz kurzes Mini-Quiz. Mhm. Wettquote bei Tipico aktuell Aufstieg Elversberg.
Oh, ich habe noch nie Sportwetten gemacht.
Was sind denn so gute Quoten? Irgendwas mit 1, oder sowas?
Ja, also Bayern-Sieg daheim ist meistens so 1,2 oder
okay. 1,1. Gut, das ist jetzt vielleicht, ja, Aufstieg. Sag mal, was ist denn da so die Range irgendwie, was?
Ich glaube, wenn du jetzt Aufstieg auf.
Also, sie musst natürlich über 1 liegen, sonst machst du Minus.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, Aufstieg Oldenburg ist wahrscheinlich 1:10 oder so.
Aufstieg Oldenburg ist 700.
1:700, du kriegst.
Dann kriegst du 1 Euro 700 Euro.
Dann sag ich mal 2,5.
Nee, ich sage, Aufstieg Elversberg ist wahrscheinlich 3,3.
Okay. Nee, also die niedrigsten Quoten haben Halle und Meppen mit jeweils 1.000. Aber klar, auf die tippt jetzt auch keiner mehr. Mhm. Unsere Quote ist 2,1.
Oh, wirklich? Das halte ich für ziemlich gut.
Und die von Elversberg ist 1,01.
1,01?
Niedriger geht's halt nicht.
Ach komm.
Ja, steht hier.
Die nehmen das jetzt schon für
ja, die aktualisieren die natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber die Wettquote, also ich habe das gerade geguckt, ich habe das, weil mich das interessiert hat. Also wir sind auf Platz 2 dann mit 2,1. Danach kommt tatsächlich Osnabrück mit 2,9. Mhm.
Okay, ja, die werden da ihre was weiß ich, was auch immer für Techniken haben, um da ihre Quote
zu berechnen. Wenn einer durchrechnet, dann die Wettern wieder.
Ja, das ist klar. Ich kenne mich jetzt auch in dem ganzen Business nicht so aus, aber 1,01 ist ja extrem.
Habe ich noch nie gesehen.
Das ist ja im Prinzip eine Aussage. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die jetzt aufsteigen.
Also die Quote nicht aufstieg, Elversberg.
Ja, darauf sollte man.
Darauf setze ich mal einen Zehner.
Also bei Tipico hast du Elversberg, wen, dann Osnabrück 2,9, Dresden, Mannheim. Da hat Saarbrücken eine 6er Quote.
Mhm. Die gucken halt gerade die Trends an, weil Osnabrück, Dresden, Mannheim haben gerade die Flows mit den Siegen am Stück.
Naja.
Und hier 60, Saarbrücken halt eher nicht so gerade. Hm.
Ich habe noch ein anderes Stichwort mir vorhin notiert, weil du das auch so sagtest. Teamgeist und Zusammenhalt irgendwie. So, man hört ja auch, das haben sie jetzt auch ein paar Mal so in dem einen oder anderen Interview, glaube ich, betont. Wer war es denn? Ich glaube, Lüsker jetzt, glaube ich, auch nach dem Spiel und so weiter. So nach dem Motto, ne, es ist jetzt gerade in der Rückrunde oder jetzt seit noch mal enger, irgendwie war in der Vorrunde schon sehr gut und jetzt irgendwie so nach dem Motto, alle halten zusammen, alle ziehen an einem Strang, es gibt keine schlechte Laune. Da frage ich mich ja immer, okay, also wenn man es jetzt betont, dann wird wahrscheinlich auch was dran sein. Häufig wird davon ja nicht gesprochen, ob dann schon irgendwie Stänkerei ist, weil sowas sagt ja dann natürlich nicht einer öffentlich. Das kriegst du ja höchstens, wenn überhaupt mal Jahre später, hört man das ja dann mal, dass es da in der Mannschaft nicht funktioniert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Interview mit Sven Schimmel, was wir hier vor längerer Zeit hatten, der dann damals auch rückblickend dann sagt das von wegen, ja, das war keine Mannschaft, hat's nicht funktioniert. Und manchmal hört man es ja auch von anderen Mannschaften. Das kommt aber immer alles erst viel, viel später. Und während es so ist, da sagt ja natürlich keiner, wir haben hier ein Problem oder keine Ahnung, da gibt's ein paar Stinkstiefel, die Stress machen, weil sie nicht spielen oder sonst irgendwas. So, von daher bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn so dieser Teamgeist gelobt wird. Ist das nicht vielleicht einfach nur automatisch? Ja, wir haben jetzt gerade Erfolg wir sind so ein bisschen im Flow. Und deswegen, dann ist es quasi automatisch, also es ist jetzt nicht unbedingt ursächlich der Teamgeist, sondern eher auch die Folge, weil man gemeinsam Erfolg hat.
Gehe ich davon aus.
Also, ich glaube, das ist das Henne-Ei-Problem.
Ich würde es auch tatsächlich als nicht zu hoch hängen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es jetzt letztens gehört habe. Ich glaube, das Schweinsteiger. Irgendjemand hat auch gemeint von wegen, ja, also in Brasilien war jetzt auch nicht alles so, beim Campo Bahia, das war jetzt auch nicht alles tipptopp. Das hat auch nicht jeder geil gefunden, dass du da irgendwo nirgendwo bist. Und also, weil es ja dann auch in Katar so kritisiert wurde, die Unterkunftsfrage, und das war ja auch alles, ja,
klar, neuer war das.
Genau, der SZ-Interview, dass er im Batutinki in Russland besser geschlafen hat als im Campo Bahia.
Ja, genau, er hat auch
Urwaldgeschrei und sonst was.
Ja, genau. Und also, es wird natürlich im Nachhinein glorifiziert oder als eine der Ursachen genommen. Von daher, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, aber natürlich hast du eine bessere Stimmung in der Mannschaft, wenn du eben auch Erfolg hast. Logisch. Andererseits hast du auch, wie du sagst, hast du auch hast du keinen Erfolg, wenn es gar nicht passt in der Mannschaft. Ich bin tatsächlich auch kein Freund davon, wenn man so immer dieselbe Startelf starten lässt. Dann muss es schon einen gewissen Drop-off geben nach den Startern. Aber gut, du hast jetzt auch noch keine englische Woche. Und es hat ja gegen Elversberg sehr gut ausgesehen. Von daher kriegen die dann auch erstmal einen gewissen Vorschuss. Und gerade auch im Sturm oder in der Verteidigung ist natürlich auch wichtig, wenn du weißt, du hast ein paar Spieler, auf die setzt der Trainer und stehen da nicht zur Debatte. Ist immer die Kunst, dann eben eine gesunde Mischung zu finden. Du hast jetzt natürlich auch mit den 5 Wechseln eine größere Chance, dass die Spieler zufriedener sind, weil eben mehr Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen. Aber ja, und es wird auch die ein oder andere, hoffentlich nur kleinere Verletzung wahrscheinlich auch mal passieren. Von daher, ja.
Ja, ja, ich glaube, das eine bedingt das andere. Dadurch, dass du erfolgreich bist, hast du mehr Teamgeist. Dadurch, dass du mehr Teamgeist hast, bist du erfolgreicher.
Mhm.
Kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
Ist auf einmal ein Aufwärtsstrudel.
Aufstiegsstrudel.
Das ist das Gegenteil vom Teufelskreis jetzt.
Aufstiegsstriezel.
Der Engelskreis.
Aufstiegsstrudel. Das nehme ich mir mal als, notiere ich mir mal als möglichen Sendungstitel hier auf.
Ich wollte gerade sagen, genau, gefangen im Aufstiegsstrudel.
Okay. Habe ich notiert. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt gerade leider keine Strudel für dich.
Ja, okay.
Ja, Stritzel ist auch ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu einer weiteren Hörerfrage. Nämlich wurden wir gefragt, oder wir sollen die Leistung von Lyska bewerten. Und die Frage ist, ob er nach Stritzels Genesung eine Chance auf den Stammplatz haben wird. Du warst in der Hinrunde noch ein bisschen skeptisch, hast gesagt, das ist mit dem steigst du nicht unbedingt auf. Würdest du diese Meinung so aufrechterhalten oder hat sich das vielleicht etwas geändert?
Hat sich tatsächlich etwas geändert. Ich bin, als ich die Aussage getroffen habe, halt auch von, wie gesagt, Lyska Stand November war das wahrscheinlich, ne, wo wir aufgenommen haben.
Ja, also wenn es die letzte Folge war,
ja. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber so retrospektiv würde ich jetzt sagen, das ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du nur mit Lyska in die Restrunde gehst. Zumal er mir in manchen Situationen nicht so gefallen hat. Natürlich hat er, also ich habe ja auch gesagt, ich finde es gut, wenn er die Chance bekommt. Und sie haben ja auch reagiert mit und haben doch einen Torwart verpflichtet. Der hat ihm aber noch nicht den Rang abgelaufen und ich glaube jetzt auch nicht mehr, dass es tun wird, weil sich bei Lyska schon auch was getan hat. Ja. Problem bei ihm habe ich so ein bisschen die Strafraumbeherrschung gesehen und auch so, er hatte jetzt aber mehrere Szenen, so ich glaube so ein 1 gegen 1 und auch selbst das Gegentor gegen Köln, der hält da erstmal sehr stark, ja. Jetzt nicht überragend, aber eine sehr starke Parade, dummerweise halt zu dem Mittel, aber da halt kannst du nicht viel machen. Ja. Er hat ihn stark gehalten. Gegen Dortmund, meine ich, da hat er halt den Elfmeter blöd verursacht, unnötig, aber hat dann den Elfmeter gehalten, fand ich für seine Entwicklung besser, wie wenn er es gar nicht erst gemacht hätte.
Kann man im Nachhinein dann sagen, nachdem es gut gegangen ist, ja, genau.
Natürlich, ja. Wenn der den reinschießt und wir verlieren 2-1, dann steht der dumm da.
Ja, klar.
So, hast eine ganz andere Geschichte auch wieder. Ich glaube, er ist ein bisschen gewachsen jetzt. Er hatte natürlich auch, vielleicht hat diese längere Winterpause ihm da jetzt auch geholfen. dass er sich da ein bisschen freischimmt. Ich finde halt, ihm fehlen so ein paar Zentimeter auch an Körpergröße. Also er ist ja jetzt, also Stritzel ist ja nochmal.
Aber ja gut, Stritzel ist natürlich sehr das, groß.
Er muss halt auf jeden Fall, ne, also er muss auch ein bisschen körperlicher sein, wenn er rauskommt. Mhm. Aber es hat mir jetzt in diesen vier Spielen, würde ich schon sagen, doch deutlich besser gefallen. Bei so Kleinigkeiten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er vorher schlecht gehalten hat, aber ja, es gab diese Szene wie in Mannheim, wo wir da das, wo sie auch hätten abpfeifen müssen. Ne?
Oh, das hatte ich in der Pipeline gesagt.
Und aber auch eine andere Szene, wo ich jetzt einfach denke, da hat sich schon was getan. Zur Frage, ob er den Stammplatz dann, also ob er den Platz behält, wenn Stritzel, also es ist ja die Frage, wann kommt Stritzel überhaupt wieder? Der ist ja, es hieß ja 3 bis 6 Monate, ne? Und hat sich im Oktober verletzt?
Oder war es schon September? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Oktober, glaube ich, ja.
Ja. Und, also ich meine, ich war so gedanklich im April. Und dann ist natürlich die Frage, stehst du da auf Platz 2 mit Lüsker und Stritzel kommt von der Verletzung, was macht dann der Trainer?
Du hast nur noch ein paar Spiele bis zum möglichen Aufstieg. Ja, ja.
Ja, also von daher, und dann ist, puh. Ich denke mal, es wird von der, also wenn Lüsker sich weiter so präsentiert, hat der Trainer erstmal meiner Meinung nach da keinen Grund zu wechseln, außer Stritzel ist halt Bombe im Training und man merkt da einfach, da ist nochmal, der ist einfach eine Stufe über ihm. Das kann man halt dann von außen jetzt schlecht bewerten. Aber ich würde sagen, er hat durchaus die Chance. Ich will es jetzt so, sag ich mal so, leicht. Ich war jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, ich war pessimistisch, aber hab's zumindest, waren wir da nicht sicher. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alles weggewischt und das läuft. Von daher, ich denke, beim nächsten Podcast können wir da vielleicht schon mehr zu sagen.
Ja, also stimme ich da größtenteils zu. Ich hatte ja auch schon gesagt, das ist ja so ein Ding, gerade als Torwart, da braucht es halt vielleicht auch einfach eine gewisse Zeit und dass du halt auch weißt, du spielst jetzt auch die nächsten Spiele, hast die Sicherheit, hast jetzt nicht nur diese eine Chance, dich zu bewähren, sondern du spielst halt jetzt auch eine Zeit lang, dass du dann auch quasi reinwächst. Ne? Ich meine, gerade so Sachen wie Strafraum beherrschen oder rauskommen, ne? Mutig sein bei Flanken vielleicht, das sind ja auch Sachen, das kannst du im Training halt viel simulieren, aber das musst du halt einfach im Match dann halt auch regelmäßig erleben und dann wächst du halt auch dann da dran im Idealfall und ich finde, da macht er tatsächlich eine Entwicklung in die richtige Richtung und also ich sag mal, ein solider Drittligatorwart ist er jetzt auf jeden Fall schon mal. Das ist ja eigentlich auch die Idee, ne? Ich meine, du hast ja deinen Nummer 1 im Normalfall und dann einen, der ihn auch tatsächlich ja dann über längere Zeit vertreten kann, falls dein Nummer 1 eben ausfällt. So, genau das ist passiert. Dass sie dann einen holen, weil ansonsten der Ersatztorwart halt ein 19-Jähriger ohne jegliche Profi-Einsatz ist, Lukas Becker, ist auch verständlich. Also, dass man da halt Amsif jetzt geholt hat im Winter, einen sehr erfahrenen Torwart, auch mit Erstliga-Erfahrung. Wie eng jetzt das Rennen im Trainingslager war zwischen den beiden, weiß ich nicht. Aber am Ende ist jetzt rausgekommen, Lüsker spielt weiter und Amsif ist Ersatzmann, finde ich perfekte Lösung als aus meiner Sicht. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Devin?
Mohamed Amsif. Nein, alles gut. Ich hatte ja die These gebracht, dass Amsif im Tor stehen wird gegen Spiesen-Elversberg. Da wurde ich mal wieder widerlegt. Nee, also hätte ich nicht gedacht, dass der Lüsker spielen lässt. Ich hätte schon gedacht, da sich auch Amsif holen, dass er als Nummer 1 geholt wird. Bin jetzt aber auch nicht super.
Als Nummer 1 oder als vorübergehende
Nummer 1? Als vorübergehende, also ja. Zu dem, was du gerade als Torwart-Repertoire hast, als Nummer 1 geholt wird.
Okay.
Wo du auch ganz klar gesagt hast, du bist jetzt zurück in Nummer 1. Und wenn Stritze wieder kommt, dann gucken wir, was im Sommer passiert, aber dann ist Stritze wieder da.
Aber dann hättest du halt automatisch auch Lüsker verbrannt, ne? Wenn du sagst, jetzt, wo wir dich mal für eine längere Zeit brauchen, da holen wir auf jeden Fall einen anderen, sobald wir können, dann brauchst du ihn auch nicht als Ersatztorwart.
Ja, aber wie so ein Ulreich.
Ja gut, das ist eine andere Situation. Da hast du einen in eine andere Lebensphase oder Karrierephase. Der dann klar diese Rolle halt akzeptiert. Aber ich meine, in jungen Spiele, wenn du dem sagst, wir haben dich auf jeden Fall nur als Ersatz, aber wenn du mal längere Zeit spielen müsstest, holen wir einen anderen, dann muss er in der nächsten Saison gehen.
Ja, klar. Kann aber auch kein Freifahrtschein sein, deswegen, wir wissen nicht, was mit Trainingslager passiert ist. auf der einen, also ich bin jetzt auch nicht unhappy damit, dass Lüsker spielt. Wie gesagt, ich habe immer noch die Szene von Mannheim letztes Jahr im Kopf. Auch, ja, wenn man da aus Schiedsrichtersicht drüber diskutieren kann, ob man das wegpfeifen hätte können, darf man schon sagen, dass er mit mehr Selbstvertrauen hätte da damals in diese Situation in Mannheim hätte gehen können. Das hat er jetzt schon mehr. Ich finde auch gegen Köln hat er wirklich gute Paraden dabei gehabt. Nicht nur eine, wirklich hat er gut gemacht. Gut, in Dortmund wieder dieses absolute Bullshit-Ding, was absolut dämlich war, die Elfmeterszene. Das war wiederum dann eher nicht so geil. Aber jetzt nicht übermäßig krass, aber der Tendenzpfeil geht nach oben, muss man mal, kann man so festhalten. Von daher, er ist stand jetzt für mich ein solider Drittliga-Torwart, aber keiner, wo du sagst, der holt uns jetzt alles und mit dem steigen wir auf. Das ist so meine Meinung nach. Von daher kannst du es aber da, finde ich, sogar noch am besten verkaufen, wenn Stritzel wieder kommt, zu sagen, jetzt bist du wieder die Nummer 2. Weil er war die Nummer 2 hinter Stritzel und wenn Stritzel wieder zur alten Form kommt, dann hat er halt auch vielleicht aufgrund seiner Körpergröße dann die Nase vorn, dass du sagst, du bist ein guter Nummer 2 Torwart. Du hast so ein super ein halbes Jahr vertreten, wir sind ja aufgestiegen, aber Stritzel ist halt die Nummer 1. Das finde ich, da würdest du ihn auch nicht verbrennen,
nee,
wenn du das im Sommer sagst und mit Liske dann als Nummer 2 theoretisch in die zweite Liga gehst. Das ist, würde ich, glaube ich, denke ich, würde er machen.
Das denke ich auch, ja. Genau. Ich denke, was Micha schon gesagt hat, ist jetzt wird's für den Rest dieser Saison ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, wann Stritzel wieder einsatzfähig ist, der wird entscheidend. Also wenn das erst gegen Saisonende ist, dann würde ich wahrscheinlich dann auch sagen, spiel besser mit Lüsker, dann
ich sag ja, Lüsker war bisher noch kein Faktor, der uns weder Punkte gekostet noch Punkte gebracht hat, meines Erachtens. Mhm. Da gab's größere Faktoren. Von daher, wenn er dann irgendwie im April sagt, jetzt ist Stritzel wieder fit und er ist die Nummer 1 und das ist die klare Hierarchie, fände ich es vertretbar.
Ja, okay. Gut, dann gucke ich mal, was habe ich denn hier so auf meinem Notizzettel? Ah, hier, Thema Vertragsverlängerungen. Wir hatten jetzt gerade zuletzt diese Woche die Meldung, dass Florian Carstens ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat, wie man auch gerne floskelt. 2 weitere Jahre. Der Vertrag wäre ansonsten im Sommer ausgelaufen und er bleibt jetzt bis 2025 nach aktuellem Plan.
Ja, da muss man aber auch sagen, dass der Verein alles dafür getan hat, dass er hier bleibt.
Ich glaube nicht, dass das der Verein initiiert hat, aber es gab es ja auch schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal, dass ich sag mal, Lebenspartnerschaften sich im Verein gefunden haben.
Nein, aber es ist ja sicherlich auch, wenn überhaupt, hilfreich.
Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich kein Nachteil, dass er hier auch privates Glück gefunden hat.
Ja. Im schlechtesten Fall verlierst du noch eine Mitarbeiterin.
Ja, aber gab ja beispielsweise auch Sandro Schwarz, der zu seinen Spielerzeiten eine Dame von der Geschäftsstelle hier kennenlernte und die bis heute seine Frau ist. Also das ist nicht völlig ohne Präzedenzfall.
Alles gut.
Sagen wir es mal so.
Wir hatten ein anderes Thema.
Eigentlich. Genau, das war eigentlich auch gar nicht das Thema. Die Frage ist, wer sollte noch verlängern? Es laufen natürlich wie jedes Jahr ja diverse Verträge aus. Manchmal ist das ganz gut, weil man mit Spielern dann vielleicht ja dann doch nicht mehr plant. Gerade letzte Saison oder letzte Sommerpause war ja so eine Phase, wo dann doch einige Verträge nicht verlängert wurden und die Spieler ja auch eher, die wir auch, ja, sagen wir es mal, verzichtbar hielten und bis jetzt auch nicht vermissen. Wird es auch im Sommer wahrscheinlich ein paar geben, aber ein paar würde man natürlich gerne behalten.
Yes.
Genau.
Ich glaube, es gibt 4, auf die wir uns sofort einigen können.
Ja, 4 hätte ich auch sofort im Angebot.
Dann machen wir Wechsel.
Ja.
Gürleyen.
Ja. Warte mal, ich gehe hier gerade die Liste durch. Goppel.
Hollerbach.
Und
ja.
Ich guck gerade. Gelehen. Goppel, Hollerbach. Ja, und dann gibt's halt ein Wer wäre denn der vierte, wo du sofort sagst?
Also
Taffertshofer?
Taffertshofer und Wurz, wenn jetzt so die nächsten nahen liegen sind. Der Wurz ist halt schon 30.
Mhm. Mhm. Aber halt,
sag mal 31, aber okay. Ja. Aber halt Kapitän. Mhm.
Und auch mit Zweitliga-Erfahrung, falls es tatsächlich hochgeht, ist das vielleicht jetzt nicht auch nicht
unbedingt. Mein Taffertshofer ist halt einer, der hat doch erst letztes Jahr um ein Jahr verlängert, ne?
Das war einer von wenigen, die tatsächlich nur für ein Jahr kamen und wurde dann noch im Sommer dann verlängert.
Am letzten Spieltag, der wurde noch nicht verabschiedet, weil es nicht feststand, aber der hat erst danach sich entschieden zu bleiben. Da ist jetzt nicht die Frage, ging es da ums Geld, hat er vielleicht eine andere. So, ich denke mal, du hast jetzt mit Amsif, Lukas Becker, ich sag mal, ja, wenn man dann davon ausgeht, wenn es um einen dritten Torwart geht, den wirst du kriegen. Das ist nicht das Problem. Ja, Gülen, klar, sollte nach Möglichkeit verlängern, hat sich da etabliert als einer der, wenn nicht gerade der beste, konstanteste Verteidiger. Rieble, auf den kannst du meiner Meinung nach verzichten. Der ist zwar auch, glaube ich, ein ganz cooler Typ, hat da wohl einige Connections auch, was man so mitkriegt, auch zu anderen Spielern, aber
hat mich auch in der Hinrunde überrascht, als er mal in der Abwehrkette, also meistens war er eigentlich als linker Verteidiger, aber da hat ein paar gute Spiele gemacht.
Ja, also wenn du aufsteigen willst, brauchst du ihn danach sicherlich nicht mehr. Bauer, wie gesagt, immer verletzt. Kempe zu alt. Goppel nach Gülen, der zweite, klare, sollte, egal ob wir aufsteigen oder nicht, im besten Fall bleiben. Fechner dann auch einer, den du meiner Meinung nach nicht brauchst. Da musst du dann, das ist einer, der klassischen Kaderplatz freimachen muss, um neue Qualität reinzuholen. Ja, und dann ist eben die Frage, wie gesagt, Taffertshofer, Wurz haben wir schon gesagt, das sind so.
Jetzt kommen zwei Kandidaten.
Keine ganz klaren Optionen, aber das werden sicherlich nicht die ersten, gut, müssen jetzt nicht die ersten sein, die verlängern. Vielleicht kriegst du auch mit Wurz zu denselben Konditionen noch ein Jahr hin. Und dann hast du halt einen Rofter, der ewig hier ist, wo die Tendenz aber eher in die falsche Richtung geht, zumindest was seine Einsatzzeiten angeht. Und halt Brumme, der noch sicherlich jung ist, sich aber nie wirklich durchgesetzt hat. Jetzt wieder auch mal wieder mit einer Einwechslung, die ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Vielleicht war er auch die ganze Zeit nicht richtig fit. Aber auch da, die Top 3 sind Gülen, Goppel und Hollerbach. Das dürften aber auch mit die schwierigsten sein. So, also wobei Gülen würde ich dann noch als...
Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn wir nicht aufsteigen, da auch andere Zweitligisten
zugreifen. Ja, das könnte schon auch sein, ja. Das ist dann immer so der Preis des Erfolges.
Na klar. Ja, sind wir uns einig. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber diskutieren. Ich guck mal schnell, was wir sonst noch so auf der Liste haben. Hier, Stichwort Trainerkarussell. Wollte ich doch noch mal kurz ansprechen. Da war ja jetzt einiges los. Devin lacht schon. Das ist,
wie ich schon sagte, Deadline Day mal nur anders.
Ja, genau. Am Deadline Day, was eigentlich so Transfer oder Ende der Transferperiode ist, irgendwie letzter Tag, also jetzt im Winter, der 31. Januar, flogen gleich 3 Trainer in der dritten Liga. Und danach nochmal 2 weitere. Jetzt hier von Dortmund 2 und von Zwickau, genau. Ja, Zwickau, Joe Enox war ja eigentlich da relativ lang. Ich glaube, der war da schon 3 oder 4 Jahre oder sowas. Ja. Das bringt mich zu einem Mini-Quiz.
Ich ahne es vorher.
Du ahnst es. Ich muss mir das bloß gerade mal eben aufmachen. Ich hatte mir das hier.
Ich wollte gerade sagen, war mit einer der längsten, ich glaube, nach Rehm mit der längsten Trainer im Amt des Rehm bei uns.
Genau, Rehm ist in Ingolstadt auch schon wieder Geschichte. Eine kurze Einschätzung, Herr Weber, was sagen Sie zu Rehms Amtszeit in Ingolstadt?
Ja gut, sicherlich muss man da sagen, die zweite Entlassung in derselben Saison, das wird jetzt schwierig, nochmal was zu finden. Oder die zweite Entlassung, ich fange nochmal an. Scheiße, der Witz hat jetzt nicht gezündet.
Ja.
Zweite Entlassung in aufeinanderfolgenden Saisons. Oder wieder eine Saison wieder entlassen. Meiner Meinung nach ist er zu schnell wieder eingestiegen. Er war ja nicht lange nicht lange entlassen bei uns. Da ist er dann in Ingolstadt angeheuert.
War noch in der Hinrunde, meine ich, ne? Oder?
Und
es war noch, der ist bei uns am 25.10. geflogen.
Ja, und in der Winterpause hat er da angefangen oder so.
Und ich weiß noch, die Meldung kam, da habe ich noch in Köln gewohnt. Und in Köln war ich bis Mitte Dezember. Also war das 2 Monate oder so?
Ja, ich meine, es war auf jeden
Fall noch Dezember
in der
Hinrunde, oder so.
Ja. Klar, er hat Ingolstadt ja in der zweiten Liga übernommen, ne?
Ja. Allerdings relativ abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Das konnte auch Magic Grimm nicht
von mehr. Von daher war es wahrscheinlich für uns noch ganz gut, dass man ihn von der Gehaltsliste streichen konnte.
Ja, das ist so klar für uns, für wen.
Für ihn ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwierig, weil er, ja, also oberhalb der dritten Liga wird er jetzt erstmal nichts kriegen, denke ich. Wahrscheinlich muss er dann irgendwo neu starten, aber ich denke mal, jetzt hat er auch, ja, jetzt sollte er sich auch wirklich mal die Zeit nehmen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und vielleicht, ja, dann zur neuen Saison vorher, wenn er vorher was macht, dann weiß ich nicht. Und jetzt wurde auch aber.
Andererseits bei der, so schnell wie es geht, wer da jetzt vielleicht dann doch noch irgendwie mal unten reinrutscht, wer jetzt momentan noch solide steht oder sowas.
Ja, ich finde auch gerade, das musst du ja machen. Ich meine, du bist vom Zweitligisten damals, bist vom Drittligisten entlassen, du kriegst vom Zweitligisten das Angebot, mit einem sicherlich auch nicht schlecht dotierten Vertrag in Ingolstadt. Also das zu machen war jetzt nicht unklug von ihm.
Natürlich, nee, das ist auch in Ordnung. Es hätte auch funktionieren können. Im besten Fall hält er sich nicht zwei.
Er hatte ja auch nichts zu verlieren. Wenn er damals sie gerettet hätte, wäre er der große Messias gewesen. Jetzt ist er abgestiegen, ist auch nicht schlimm gewesen, weil die waren so, schon so abgeschlagen. Das war dann halt so. Und der wird auch jetzt noch seine 3 warme Mahlzeiten essen können mit dem gehaltenen
Ingolstadt. Ich denke auch, dass ihm das Restjahr in der zweiten Liga nicht das Problem ist, sondern jetzt, wie die Saison jetzt bei Ingolstadt gelaufen ist, mit den Verpflichtungen, wo er auch praktisch ja wahrscheinlich mitbestimmen konnte oder zumindest das Team ja auch mit ihm aufgebaut wurde. Und dafür war das dann doch, die haben ja auch überhaupt nicht konstant gespielt.
Aber wie Gunnar auch sagte, ich meine, in der zweiten Liga von Platz 9 bis 18 sind es 3 Punkte Unterschied oder so. Wenn da mal halt einer der Mannschaften halt, wie gesagt, richtig unten reinrutschen, die Trainer schmeißen, ist Rehm mit Sicherheit da im erweiterten Kandidatenkreis.
In der zweiten Liga?
Ja, genau.
Achso, nee, ich meinte in der dritten Liga.
Aber ich glaube nicht, dass er in der zweiten Liga jetzt aktuell... Ja, aber ich glaube auch, da ist er mit Sicherheit bei jedem Sportdirektor im erweiterten Kandidatenkreis, weil er halt sofort verfügbar wäre.
Gut, man darf die Dummheit von manchen Clubverantwortlichen nicht unterschätzen, aber er hat in Bielefeld nicht funktioniert in der zweiten Liga, dann ist er mit Wien Wiesbaden hoch, ist abgestiegen, dann hat er Ingolstadt übernommen, ist abgestiegen. Hier siehst du jetzt, wie es unter Kauczynski, es läuft deutlich besser, wie es jemals unter Rehm lief, das ist so.
Hat allerdings auch eine gute Zeit Anlauf gebraucht, also die Hoffnung war ja sicherlich eigentlich, dass er letztes Jahr schon ins Aufstiegsrennen eingreift.
Gut, aber wie lange ist Kauczynski jetzt da? 1,5 Jahre?
14 Monate. 14 Monate, 8. November 21, ja. Genau, ja.
Also, ich finde schon, dass es ist jetzt das erste Jahr, wo er komplett Trainer absolut. Ist. Und ich sag mal, Rehm hat ja auch uns sofort von unten nach oben geführt, auch mit einer Truppe, die er ja nicht
zusammengestellt hat. Und im Jahr drauf haben wir auch im Aufstieg mitgespielt.
Genau, also das war ja schon gut. Mhm.
Ja, genau. Okay, lass uns mal zu hier Mini-Quiz-Frage. Genau, wir haben es gerade schon gesagt, Kauczynski ist jetzt ziemlich genau 14 Monate beim SVWW. 14 Monate klingt jetzt noch nicht so lange. Er ist damit aber schon auf welchem Platz in der Rangliste der am längsten beschäftigten Trainer in der dritten Liga?
Von den derzeit 20,
beziehungsweise ein paar Positionen sind ja gerade vakant, glaube ich, aber ja, genau. Also ich meine, dadurch, dass jetzt auch ein paar Leute geflogen sind, wie jetzt Kölner, Enox. Der war ja mehrere Jahre bei 60 und Enox und so weiter, hat er sozusagen ein paar Plätze gut gemacht, wenn man das jetzt mal als Rangliste nimmt. Wie viel Trainer, schätzt ihr, sind länger im Amt als Kauczynski in der dritten
Liga? Ich gehe gerade mal die Tabelle durch und zähle dann für mich mit, ja?
Mach mal schnell.
Mach ich auch.
Eins, zwei.
Ja, das ist ja hier.
Komm, hau was raus. 2, 3, 7. Warte, nein. 3.
Okay, Micha sagt 7.
Ich bin der Einzige, der innerhalb der vorgegebenen Zeit
geantwortet hat.
Und ihr habt beide nicht recht.
Es sind 6 wahrscheinlich.
Es sind 4.
4 nur.
Es sind nur 4.
Warte, aber die kriege ich hin.
Elversberg?
Ja, ja.
Elversberg ist richtig, Horst Steffen, der ist schon, der ist quasi der
Mannheim? Jetzt, Mannheim nicht.
Nee.
Nein, ich sag Freiburg 2 mit Thomas Stamm.
Richtig.
So.
Aber auch erst seit Anfang letzter Saison.
So, dann habe ich es grob überschlagen. Ding, 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 ding. Ich glaube, wenn Meppen noch den Locken, wie heißt der Locken? Krämer? Den Lockenkopf hat? SV Meppen?
Ich würde sagen Köln.
Viktoria Köln,
Olaf
richtig.
Jan, genau, Olaf Janssen, Viktoria Köln.
Mhm. 1. Februar 21.
Aha.
Und Osnabrück? Nee.
Nee, Osnabrück, Tobias Schweinsteiger, recht neu.
Nee, stimmt, ist neu.
Ja. Dann hier kann so ich mir vorstellen, dass es Oldenburg ist mit dem. Mit
ist
dem,
richtig, ja. Genau. Also Horst Steffen ist am längsten, der ist schon seit Oktober 2018 da. Dario Fossi, den Namen war mir tatsächlich jetzt auch nicht geläufig.
Oldenburg.
In Oldenburg seit Anfang der Saison 2021. Janssen kam Februar 21, Thomas Stamm in Freiburg zur Saison 21-22. Und dann ist Kotschins geschossen auf Platz 5. So schnell geht's in der dritten Liga, ja.
Das sind, und 3 der 5 sind auf den letzten 1-3.
Ja, ansonsten wären sie wahrscheinlich auch eben nicht mehr am Abend.
Das ist eine ein korrelativer wie kausaler Zusammenhang.
Ja, Platz 15 sind am Abend.
Ja.
Aber interessant. Okay,
das war nur so klein am Rande. Ja, oder wollen wir dann gerade zum großen Quiz übergehen? Warte mal, ich muss mir hier mal eine Kapitelmarke machen.
Big Quiz.
The Big Quiz. Und zwar so ein bisschen inspiriert von der, ich glaube, vorletzten Folge 93. Ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Nein.
Da ging es so um, da kam so von Bundesliga-Städte und oder Diskussion irgendwie, dass nicht automatisch die größten Städte jetzt in der Bundesliga sein müssen. Und dann haben sie dann so die 18 größten Städte dann zusammen gesammelt. Mhm. Okay, das kam relativ schnell leicht. Und das hat mich dazu gebracht, kriegt ihr die Reihenfolge oder könnt ihr die 20 Drittligisten, 20 Drittliga-Städte nach Einwohnerzahl sortieren?
Jetzt ohne Tabelle, Micha.
Hä? Nein, ihr dürft euch die Tabelle angucken, damit ihr die 20 Mannschaften zusammenkriegt. Und ich würde sagen, es geht abwechselnd und jeder hat 3 Leben. Also, wenn er 3-mal
finden hat. Okay, beginnen wir mit der kleinsten, mit dem
der größten. Es geht von der größten bis zur kleinsten.
Ja, ja, ja. Wer fängt an?
Warte mal, wir fangen hier an. Micha und,
fang du doch an.
Ich fange an. Dann ist die größte Stadt, der größte Verein TSV 1860 München.
Ja, also die Stadt.
Es geht nicht um die Größe des Vereins,
aber ja,
ich spreche jetzt.
Ja, klar. München 1860. München.
Das ist korrekt.
Würde ich auch so sehen. Dann würde ich aber sagen.
Also knapp 1,5 Billionen. Also genau. Das sind alles, ich habe mir jetzt hier die Zahlen rausgeschrieben aus der Wikipedia. Das ist alles Stand Ende 2021.
Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren.
Ja, die zweitgrößte Stadt ist Elversberg. Nein. dann würde ich sagen, müsste Köln kommen.
Richtig, auch über 1 Million.
Das ist richtig. Und nach Köln? Oh, das ist jetzt fies.
Jetzt wird es schon interessant.
Ja, ja, weil ich weiß, welche beiden.
Drei Städte relativ nah beieinander.
Ich weiß, ich weiß, welche beiden es auf jeden Fall sind. Ich frage es, wer ist größer? Ich glaube, ich weiß nicht, welche dritte du meinst, aber wobei ich sage, danach kommt Dortmund.
Dortmund ist richtig. Boom. Mit 586.000.
Ja. Und dann ist die Frage bei den Tabellennachbarn. Nicht so weit auseinander, würde ich jetzt sagen.
Aber eine ist schon deutlich größer.
Ja?
Ja.
Ich würde sagen Essen.
Essen ist richtig. 579.000, also relativ nah an Dortmund.
Genau. Dann. Jetzt wird's spannend.
Also wir haben.
Ist jetzt alles richtig?
Ja, ja, 60, klar. Köln, Dortmund, Essen.
So hätte ich es auch gemacht.
Gut. Aber hast du.
Wir haben beide noch kein Leben verloren. Dann sage ich, wegen der Wellennachbarn, ich weiß, welche Stadt du denkst, die sage ich jetzt aber nicht. Ich sage Dresden.
Ist auch richtig.
Bam!
555.000.
Geiles Quiz, macht Bock. So, Micha, was liegt bei dir?
Ich würde mich jetzt wundern, wenn es nicht. Ich will mal gucken.
Nee. Oder sehe ich die als zu groß an? Ich bin jetzt bei Duisburg.
Das ist auch richtig.
Ja.
495.000.
Siehst du, die haben nicht so viel weniger.
Ja, aber schon
hätte ja, ich
wusste das weniger als Essen und weniger.
Wie viel was war?
555.000 war Dresden, 405, ja. Also 60.000 Unterschied. Aber ja, ich sag mal von der Dimension her ist so ungefähr in der plus minus 10% Marke.
Also
ja.
Die ersten schon. Sechs haben wir.
Genau.
Wir sind bei 495.
Jetzt kommt ein bisschen größerer Sprung an der Einwohnerzahl. Das ja. kann ich schon mal verraten.
495 haben wir. Okay. Oh, das ist jetzt fies. Auch mit denen, wobei die haben weniger. Die haben weniger. Die sowieso. Oh, haben die mehr als wir? Die mehr als wir, haben die mehr als wir. Boah, dann traue ich's mich? Traue ich mich's? Wobei, ist jetzt die Frage, was davon gewertet wird.
Also wenn du an WN Wiesbaden denkst,
das weiß ich, die haben, also wenn
ich würde auch beide mal zusammenzählen, also Städte Wiesbaden Taunusstein, und Taunusstein okay. beide zusammen.
Taunusstein hat jetzt, ich glaube Taunusstein macht den Braten jetzt nicht so unfassbar fett, aber wenn wir bei 495 sind, jetzt kommt ein größerer Sprung. Also Taunusstein und Wiesbaden haben auf jeden Fall über 300. Die Frage ist, wer hat noch von den anderen über 300? 300.000, das ist schon eine Marke, das haben nicht viele von denen, das sind auch eher kleinere Städte.
Aber warum zählen wir denn der Taunusstein noch dazu?
Naja, Wiesbaden, deswegen habe ich, aber die Rangfolge würde sich tatsächlich nicht ändern, auch wenn okay. wir Taunusstein weglassen. Okay.
Ach, leck mich, hat irgendwer mehr
als. Jetzt sag doch mal, also wir hatten
die ersten
60, Köln,
Dortmund, Essen, Dortmund, Dresden, Duisburg.
Essen.
Ach, oh, scheiße. Duisburg. Das Ding ist...
Na komm, hau was raus.
Ja, SVW in Wiesbaden. Ich sag's jetzt einfach mal.
Nein, ist Nein. nicht korrekt.
Erstes Leben weg. Okay, Michael, du bist jetzt dran. Wär's
für auf mich gibt's aber trotzdem noch mehr wie eine Option.
Ja, dann sag.
Ja, soll ich jetzt beide nennen?
Nee, du, da musst dich für einen entscheiden.
Ja, gut.
Ich hätte auch mehrere Optionen. Ne?
Du hast auch mehr Zeit dir gelassen.
Dann lass dir auch Zeit, aber das kostet, du sagst trotzdem.
Friedliche eins. Zwei.
Nee.
Kacke, ja, dann mehr.
Nee. Hatten wir schon.
Stille.
Also ja. Osnabrück.
Oh nein, Osnabrück kommt noch.
Ja, dann
noch nicht. Okay.
Micha auch ein Leben weg, okay.
So. Ach, Devin?
Aber das wäre auch im erweiterten Kreis gewesen.
Wir suchen immer noch Platz 7.
Mhm. Wer hat mehr als 300.000 Einwohner? Die da unten nicht. Haben die ernsthaft mehr als 300? Dann sage ich Freiburg.
Nein, das ist auch nicht korrekt.
Ich glaube, wir scheitern jetzt komplett.
Ja, wahrscheinlich. Wobei, es kann nicht mehr viel sein.
Ich weiß halt auch überhaupt nicht.
Also wenn du es auch nicht weißt, dann löse ich die Stelle auf und dann machen wir. Ja.
Aber er muss jetzt noch
einfragen. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel nicht, ich werde es jetzt nicht sagen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob Zwickau mehr Einwohner hat als oder Halle. Das ist jetzt.
Das kommt dann späteren
Fall. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Egal, wer gewinnt, wie
spielt. Das ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden.
Ja, ich kann dir auch sagen, wer mehr hat. Wir spielen es bis zum Ende durch.
Ich würde jetzt sagen, der andere Mannschaft oder die Stadt über die
Rücken. Nein, auf gar keinen Fall.
Auch nicht. So, okay, ja. Dann löse ich jetzt auf.
Ich habe eine Vermutung außerhalb der Wertung, weil für mich kann doch nur noch Mannheim sein.
Richtig, Mannheim mit 311.000 ist auf Platz 7 und dann, wenn man jetzt, das nehme ich jetzt mal vorweg.
Dann kommt SVW.
Genau, Wiesbaden mit knapp 280.000 und Taunusstein mit 30.000 etwa so zusammenzählt, ist knapp hinter Mannheim.
Da war ich mit meinem Tipp 1.000 zu wenig.
Ja,
ich SVW
also gesagt. Hier nach den Zahlen von 2021 aus der Wikipedia sind es so ungefähr 2.000 Unterschied oder 2.500.
Jetzt haben Michael und ich haben beide zwei weg, jetzt haben wir jetzt Platz 8 Wien Wiesbaden.
Und dann, genau, jetzt geht's 9. weiter mit Platz 9.
Och, come on, ey, und ich muss anfangen, ja, geil.
Es gibt vier Absteiger, dann haben wir auch viel Leben.
Ja, bitte. Okay, es ist eine 20er Liga, ihr kriegt viel Leben, in Ordnung.
Wir spielen es bis zum Ende.
Bei mir hört es jetzt auch
langsam. Wir spielen es bis zum Ende durch und wer mehr Fehler hat, hat einfach verloren.
Oder wir fangen jetzt nochmal von hinten an.
Okay, nach Wien, okay, wir haben jetzt Mannheim weg, wir haben jetzt 310.000.
Nee, wir haben es, ja.
Wien, ich kann verraten, es geht jetzt auf jeden Fall unter 300.000.
Das ist richtig. Das muss ich
auch. Geht's unter 250?
Ja, es geht auch unter 250.
Alter.
Jetzt kommen wieder zwei, die relativ nah beieinander sind.
Ja. Super, ganz super.
Wurden ja. die schon genannt?
Sind beide schon gefallen, ja.
Ja. Dann sage ich jetzt Osnabrück.
Nein.
Och, leck mich doch am Arsch.
Da hab ich gewonnen.
Hey, du musst mal nachziehen.
Nein. Deshalb hast du angefangen.
Oh Mann, ey. Ja. Du musst nachziehen. Es ging so gut los.
Dann sage ich Zwickau.
Nein.
Nee. Ja, ich,
der andere. Halle
kommt jetzt. Halle ist viel größer.
Genau, Halle hat viel größer, 238.000.
Ich habe erwähnt, ich war mehrere Jahre in Zwickau jeweils. War immer im Jahr, ich weiß, wie groß Zwickau ist. Nicht groß.
Ja. Genau.
Okay, sind wir jetzt Halle
238.000 und Halle jetzt kommt, die nächste Stadt hat 231.000 oder
232.000. Ich bin dran, oder? Ja?
Nee. Mhm.
Doch.
Doch, ich habe eben falsch.
Ach so, ja, sorry. Ja, genau.
Ingolstadt.
Ja. Nein.
Och Mann, hier, mein nächster Strich bei mir, Micha.
Kommt jetzt Gott. Freiburg.
Jetzt kommt Freiburg.
Oh. Yeah.
Sieg.
Ich gedenke.
So, und jetzt springen wir unter 200.000.
Okay, Freiburg ist weg. Jetzt sind wir unter 200.000. Okay. Ding. Dann...
Na?
Ingolstadt.
Nein.
Och, Mann, hier komme ich dran.
Saarbrücken und Freiburg hatten wir jetzt noch. Nee, Freiburg hatten wir, Saarbrücken noch und nicht. Osnabrück hatten wir noch nicht.
Hatten wir beide noch nicht, ne?
Also hatten wir schon gesagt, aber war noch nicht richtig.
Mhm. Richtig.
Einer von beiden ist es jetzt.
Ja. Ja, ich weiß es auch, wer.
Dann?
Okay, das heißt, ich weiß es eh schon. Das heißt, wenn du es nicht hast, habe ich den Punkt.
Ich glaube, bei Saarbrücken habt ihr gedacht, dass es kleiner ist, von daher müsste es jetzt Osnabrück sein.
Da hast du irgendwas falsch interpretiert. Nee, jetzt kommt jetzt Saarbrücken. Ich gebe dir auch noch einen Strich.
Ich habe ja schon gewonnen, weil Devin hatte vier.
Ja, wir machen jetzt
den Rest. Probier jetzt nochmal andere Regeln.
Ach so. 5-4 gegen mich, genau.
Genau.
Ja, dann kommt...
Also Saarbrücken mit knapp 180.000.
Dann kommt jetzt Osnabrück, wenn du sagst, die kommt
nach. Nee, dazwischen ist noch Oldenburg.
Ach so, hast du
Oldenburg gesagt. Oldenburg mit knapp über 170.000 ja, und dann Osnabrück 165.000. Also ja, komm, es ist sehr nah beisammen.
Ja, gib mir jetzt komm. Ja. Ja, Quizmaster.
So, okay.
Wir springen jetzt mal zu den kleinsten drei.
So, jetzt haben wir Oldenburg noch, und Osnabrück haben wir schon.
Genau, jetzt kommt noch eine letzte Stadt mit über 100.000. Habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal genannt.
Ja, wie viel haben wir schon?
Ingolstadt kommt jetzt mit 138.000. Und jetzt machen wir noch.
Sag mal, wer noch jetzt.
Also wie viele kommen noch?
Noch nicht genannt Elversberg.
Nein, dann, also jetzt nicht, wir wollen ja weiter
Fair. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aue, kommen noch. 6. Das heißt,
wir haben 12.
Elversberg, Verl, Aue.
14, ja. Das heißt, wir haben jetzt, du sagst jetzt genau, es war Ingolstadt, und jetzt kommen noch 6 und die
tippen
Micha nicht. Ja. Wer ist jetzt dran, Micha oder ich? Micha ist dran, glaube ich. Micha ist dran, ja.
Ja.
So, Micha, wer ist 15? Ich weiß es.
Du weißt es?
Ja. Ich weiß es sicher. Ich weiß nämlich, dass eine Stadt wirklich an der 100.000 Mark kratzt. Und wenn du sagst, dass da jetzt nur noch unter 100.000 kommt, weiß ich, welches sein muss.
Aber jetzt nochmal für mich. Elversberg, Verl,
Aue,
Zwickau, Bayreuth, Meppen.
Ja, genau, die fehlen noch.
Und Saarbrücken hatte wie viel gehabt?
Saarbrücken hat ungefähr 180.000.
Okay. Weit weg davon.
Naja, ach stimmt, ja. Wir hatten jetzt nochmal hier, wir haben Elversberg.
Sorry. Nun komm, sag was.
Elversberg, Verl, Aue,
beide nicht.
Zwickau, Bayreuth, Meppen. Warte. Welcher hat knapp unter 100.000? Meppen, Bayreuth, Zwickau.
Ich habe nicht knapp unter 100.000 gesagt.
Du hast es gesagt. Ja. Elversberg nicht, Verl nicht.
Wie viel hat der Halle?
Zwickau, Bayreuth,
Meppen. Halle hat 238.000.
Ich sage dann als nächstes unter 100.000. Oder nee, Micha ist doch dran. Micha muss. Micha darf jetzt den Punkt den Strich kassieren.
Zwickau.
Das Zwickau ist richtig, ja.
So.
Richtig, ja, so. Ist richtig. Weil ich war mehrere Jahre in Zwickau.
Aber, dann
sag
ja,
du aber, wie es weitergeht.
Du hast was aber dran.
Aber,
ich habe Zwickau gesagt.
Die sind aber auch nicht knapp an 100.000, sondern auch unter 90.000.
Ja.
Also 87 oder 86.000 genau. Habe ich hier
jetzt
stehen.
Jetzt Top 5. Jetzt haben wir Bayreuth, Meppen, Verl, Aue und noch was? 5 kommen noch, hast du gemeint, oder?
Und Elversberg.
Elversberg, ja gut. Spießen Elversberg. So. Nach Zwickau kommt Meppen, Aue.
Irgendjemand kuschelt am Mikro rum.
Meppen, Aue. Aue ist ja auch vor ein paar Jahren, noch vor 2, 3 eingegliedert worden in die Großgemeinde Bad Schlema. Deswegen ist das Bad Schlema Aue und natürlich auch dadurch ein bisschen größer geworden.
Das ist korrekt.
Ja.
Das nennt sich jetzt große Kreisstadt Aue-Bad Schlema.
Oder Aue-Bad Schlema.
Wobei Aue größer ist als Bad Schlema.
Genau, also wenn man bei Weltmillionär sitzt, wer spielt dritte Liga? Bad Schlema spielt dritte Liga, weil das nämlich Aue ist.
Und du nimmst jetzt Aue oder nicht?
Nee, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich auch Bayreuth.
Na komm, jetzt mach keine Wissenschaft draus.
Ich nehme Bayreuth.
Bayreuth ist richtig.
Yes!
Boah, ja. Etwa 74.000.
Dann nehme ich Aue.
Nein.
Hier, Strich.
Strich.
Du dran.
Ja, richtig. Weil jetzt haben wir nämlich noch Aue,
Elversberg,
Verl und Meppen.
Mhm.
Ja. Aue. Und Aue ist es
jetzt
nicht.
Jetzt kommen wir schon wirklich so.
Aue ist es nicht, das weiß ich jetzt auch.
So. Jetzt haben wir Verl, Elversberg und Meppen. Habe ich
richtig.
Jetzt noch zur Auswahl.
Irgendwas mit E.
Ja.
Antwort E.
Elversberg und Meppen. Verl, Elversberg und Meppen. Ich sag Meppen.
Meppen mit ungefähr 35.000, jawohl.
Ist korrekt.
Jetzt auch ja. Gesagt, ja.
So, jetzt bist du dran, Micha. Sind noch vier im Top 3.
Dann nehme ich jetzt nochmal Aue.
Nee, immer noch nicht.
Oh. Habe ich jetzt die Wahl zwischen Meppen und
Nee, Meppen hat
ja, man gerade. Zwischen Pferd und Elversberg.
Ja.
Genau. Spießen Elversberg ist so bumsklein. Nee, wie viel hatte er jetzt
Meppen hat 35.000.
Genau.
Wie scheiß klein ist ein Aue eigentlich, Mann, ey.
Aue Bad Schlema und Spießen Elversberg hat so wenig. Und wenn es Aue nicht, dann sage ich jetzt Pferd.
Verl ungefähr 25.000.
Oh ja. So, jetzt sind's noch.
Jetzt ist mir egal.
Elvers, gibt noch Elversberg.
Was ist kleiner?
Aue.
Es gibt nur noch Elversberg und Aue, nur noch zwei.
Ja.
Und wir haben genau Gleichstand. Also Micha.
Du hast schon verloren, werden vier Leben, die hättest du als erstes weggebracht.
Ja, ja, komm. Also die Frage ist.
Ja, ich löse jetzt auch.
Nein, wir wollen das jetzt. Wir wollen das jetzt.
Dann sag.
Nee, halt.
Du bist auch jetzt dran. Ich hab doch gar nicht.
Ist mir doch egal jetzt.
Und jetzt, wenn du jetzt richtig liegst, unentschieden und falsch liegst, dann habe ich gewonnen.
Wenn ich richtig liege, habe so ein Blödsinn.
Nein, wir einigen uns auf ein friedliches Unentschieden.
Dann sag jetzt, wer...
Du bist dran. Ich habe doch gerade richtig gesagt.
Oh, ich nehme jetzt nochmal aus, mir egal.
Jetzt kommt Aue,
genau. So. Spießen-Elversberg ist das Kleinste, das ist richtig.
Genau.
Wie viel hat Aue-Bad Schlema?
Also die Kreisstadt Aue-Bad Schlema hat so etwa 20.000, wobei der Ortsteil Aue ungefähr 16.000 ausmacht.
Was
hier.
Hatte der nächstgrößere? Verl?
Verl 25.000.
Und Spießen-Elversberg hat 15.000 oder so?
Hier laut Wikipedia knapp 13.000.
Ja.
Und der Ortsteil Elversberg sind davon 7,5.
Also
fast schon
so wie Wien.
Wien, ja.
Ja, ja, sowas, ja, genau. Ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, was auch für eine Spreizung. Also ich fand das tatsächlich ganz interessant. Und dann gerade bei Aue, also ich meine, ich hatte das vor Jahren auch schon mal gelesen, aber das ist, dass sie wirklich echt, dass das so klein ist und die dafür jahrelang Zweitliga spielen und auch das Stadion ja meistens voll ist. Ne? Ich meine, die haben klar ein relativ kleines Stadion, aber das ist ja im Prinzip
Tradition.
Im Prinzip die ganze Stadt ja da. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so das Umland ist, was jetzt noch so irgendwie dann, wofür das Aue vielleicht ein Zentrum ist oder sowas.
Oder Aue hätte ich gewonnen. Da habe ich in die Scheiße geritten. Ja. In den Schacht haben sie mich geritten.
Aue hat es gemacht.
Aber gut, wir hatten vier Leben und da habe ich den Kopf aus der Schlinge gezogen.
Meine steht 6.
Dankeschön.
So, gut.
6-6.
Ich habe auch alles vergessen direkt wieder.
Das war das Quiz. Zum Abschluss könnte ich noch die Schnurre erzählen, wie ich dazu kam, einen Artikel für die 11 Freunde verfassen zu dürfen.
Genau.
Bitte.
Einer von dreien hat nicht mit dem Merkuristen gesprochen aus dieser Runde. Gunnar beginnt.
Ich habe auch nicht mit dem Merkuristen gesprochen.
Er hat mit dir gesprochen. Er hat darüber berichtet. Nicht.
Die haben so die 11 Freunde gelesen. Genau. Ja, also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, in der aktuellen Ausgabe der 11 Freunde, die derzeit noch am Kiosk oder am Supermarkt oder wo auch immer ihr so gerne kaufen möchtet, erhältlich ist, ist ein verhältnismäßig langer Artikel über den SVW in Wiesbaden, den ich beisteuern durfte. Und zwar haben die mich gefragt. Die hatten wohl irgendwie bei sich in der Redaktion, kamen sie wohl auf die Idee, mal was über Wehen zu machen. Und der Aufhänger war eigentlich, so eine Art Ehrenrettung für diesen Verein, der ja sonst, ich sag mal, eher nicht so ein Riesenimage hat oder außerhalb unserer Region auch jetzt eher so ein bisschen unterm Radar läuft. Und ja, da sollte ich eine Ehrenrettung oder beim Merkurist haben sie es dann Liebeserklärungen dann auch genannt. Oder so haben sie es, glaube ich, auch in der Elf-Freunde dann sogar betitelt, irgendwie eine ernst gemeinte Liebeserklärung. Genau, und so kamen sie dann halt auf mich als so aus der Fanperspektive, wollten sie es dann gerne auch haben. Blöderweise kamen sie irgendwie so kurz vor Weihnachten und wollten es dann aber bis Anfang Januar dann halt haben, was ich rein zeitlich dann irgendwie ein bisschen mich in Schwierigkeiten gebracht hat, weil wir nämlich schon vor Weihnachten in den Winterurlaub aufgebrochen sind. Und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, ich erzähle dem lieben Kollegen was und er schreibt es dann zusammen. So. Und das hat er dann tatsächlich auch noch gemacht. Wir haben uns eine Stunde lang nett unterhalten über alles Mögliche. Und er hat dann daraus letztendlich dann ein bisschen so die Geschichte montiert. Sehr wörtlich eigentlich allerdings meine Zitate zusammengebaut, dass ich dann tatsächlich sogar das nochmal überarbeitet habe, weil es dann teilweise einfach zu umgangssprachlich war. Also das war so, wie wir hier im Podcast sprechen, aber nicht, wie ich es gerne schriftlich haben möchte. Das war noch ganz witzig eigentlich. Aber ich finde eigentlich, ist es ganz nett geworden. Ihr habt es gelesen, nehme ich an. Okay, gut.
Ja, ja, haben wir.
Das Interesse ist gerade beim Handy. Ich frage nicht weiter.
Ich bin nicht am Handy.
Nee. genau. Ja, so kam das. Das war dann noch ganz witzig, weil dann, nachdem der Text dann fertig war, haben sie dann in der Redaktion dann, oder der Chefredakteur hat dann festgestellt, dass das auf dem Markt erhältliche Bildmaterial, was sie halt für die Bebilderung des Artikels nehmen wollten, nicht taugt. Wahrscheinlich gab es überhaupt nicht viel und das bisschen, was es gab, hat ihnen nicht gepasst, irgendwie so in ihren Stil oder sowas. Das heißt, da haben die dann da relativ spontan einen Fotografen beauftragt, der dann nach Wiesbaden fahren sollte, um nach Spuren vom SVW im Stadtbild zu suchen. Da haben sie mich dann natürlich dann auch, habe ich mit dem dann Kontakt gehabt und habe auch gemeint, so im Stadtbild wird ein bisschen schwierig. Ne? Also es ist ja, jetzt
Paulus
so,
da das Stadtbild abfotografieren.
Aber auch da, abgesehen vom Hallberg, wo findet denn da der SVW irgendwie statt? Siehst du da irgendwas?
Rewe-Sender, Parkplatz.
Ja, ja, Edeka in Wien. Silberbach-Halle, Parkplatz.
Ja, was siehst du da genau?
Graffiti, Aufkleber.
Okay.
Aber freitags Nacktbaden.
Okay, na jedenfalls, der Fotograf kam dann tatsächlich erst auch auf den Hallberg auch noch hoch, hat er zum Glück auch, da war noch irgendwie ein Jugendtraining, da konnte er dann auch noch sogar aufs Gelände drauf, also musste nicht durch den Zaun fotografieren. Leider war das Flutlicht schon aus, dass er nicht so ein bisschen so die Kicker-Atmosphäre auf dem Hallberg noch mitnehmen konnte. Ich habe dann empfohlen, er soll auf jeden Fall gucken, dass er in die Britta Arena reinkommt und da das Muriel, also das große Wandbild in der Fanecke fotografiert. Das ist ja schon sehr, sehr cool geworden und das ist ja dann auch ins Heft gekommen. Genau. Ja, das war noch ganz witzig, weil den haben sie spontan dann wohl gebucht. Der kam dann hin und hat dann alle möglichen Spots dann auch irgendwie abgeklappert. Gibt's irgendwie eine Fankneipe oder sowas, wo wir hingehen können? Ja, gemeint, ja, wir gucken öfter mal im Rotschex, aber da siehst du jetzt auch nicht groß irgendwie Trikots oder Schals oder irgendwas rumhängen, ne?
Ja, in der alten Post in Wien vielleicht.
Ja, was, ja.
Da kommst du okay. Auch so schnell nicht mehr raus dann.
Genau, ja, aber das war so die Geschichte zu dem Elf-Freunde-Artikel.
Ja. Sehr gut.
Damit sind wir eigentlich so durch an Themen, die ich mir hier so, den Stichpunkten, die ich mir hier so notiert hatte. Wie gesagt, es gibt demnächst, geplant ist ungefähr in 2 oder 3 Wochen unsere Sonderfolge mit den Kollegen vom FSV Dörnberg. Das Spiel wird so eine gute Woche später stattfinden. Das ist dann, glaube ich, der 8. März, ne? Mhm. Genau. Die sind da wirklich sehr, sehr umtriebig. Die haben auch schon, die machen da so richtig so eine Spiel des Jahres Nummer da draus.
Ja, ist es ja auch für die.
Ja, ja, also und
aber
Nee, ich meine, die haben, ich glaube, mittlerweile schon über 800 Karten im Vorverkauf losgehauen. Ja,
ja, die haben VIP-Paket zusammengeklöppelt und
ja, alles Mögliche. Also die machen da richtig Action, ja.
Richtig, auf zumindest auf Facebook liest man immer mal was. Und das habe ich in dem Umfang auch mit dem auf den großen Verein zugehen so noch nicht erlebt.
Ja, ja, mit dem Andreas hatte ich jetzt Kontakt. Der hat auch quasi sich bei uns gemeldet, ob wir da nicht was zusammen machen wollen, weil nämlich zwei Spiele auch Podcaster sind. Genau, also da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt's demnächst eine Sonderfolge oder so ein Crossover, könnte man sagen. Falls ihr schon mal bis dahin in den Podcast der beiden Jungs, Nico und Christoph heißen sie, schon mal reinhören wollt, der heißt Weekend Sports. Da sprechen die beiden hauptsächlich über die Bundesliga und aber auch bei Bedarf irgendwie über andere Sportarten, die ihnen so am Wochenende wahrscheinlich gerade so
für Bundesliga Nord sind.
Genau, also falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, euch schon mal damit zu beschäftigen, könnt ihr mit Weekend Sports schon mal reinhören. Ansonsten, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt gerade aktuell eine Folge von Reingehört Podcast vom Wiesbadener Kurier, der sich auch, also die ja verschiedene Themen rund um Wiesbaden und Umgebung immer haben und ab und zu auch mal über den SVW sprechen. Und da ist die aktuelle Folge auch gerade entsprechend zum SVWW. Sei hiermit empfohlen. Ja, damit sind wir durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben wollt?
Ja. Der Signal Iduna Park ist immer eine Reise wert.
Ja, hat man auch nicht oft, dass wir mit Wehen stimmlich irgendwie in der Überzahl sind und dann auch noch in Dortmund im großen Stadion.
Heimspiel in Dortmund.
Ja.
War geil.
Ich war ja nicht mit.
Einer von drei nach der Runde war nicht mit in Dortmund.
wer Zeit hat, fahrt jetzt mit nach Bayreuth, wenn ihr das vorher noch hört. Das ist ja das dritte Sonntagsspiel in Folge. Ich werde jetzt auch nicht mitfahren, um mich auf den Super Bowl vorzubereiten.
Oh, das ist natürlich bitter, dass das Super Bowl Sunday ist.
Ja, aber
ja, wir hatten schon vor der Saison geguckt, wo sind coole Auswärtsfahrten und hat man bei Reutschland auf dem Zettel gehabt, weil man noch nicht war und vielleicht nicht so oft hinkommt, weil die wieder ab oder wir aufsteigen und jetzt ist es der Super Bowl Sunday. Das ist natürlich
ärgerlich. Ja, das ist ja jetzt nicht der einzige Grund, aber es ich hoffe, dass ich noch ein paar Auswärtsspiele jetzt mitnehmen werde. Gibt ja noch ein paar interessante.
Ja, ich habe auch noch ein paar auf dem Zettel.
Vorletzter Spieltag, Meisterschaft in Elversberg.
Ja. Elversberg auf jeden Fall. Das ist auch gut zu erreichen noch. Das ist nicht so weit.
Also Freiburg, Essen sind bei mir jetzt aktuell recht weit oben.
Freiburg würde ich gern, ist halt alle unter der Woche.
Ja, macht doch nichts.
Naja, ich meine, gut. Ja, mal gucken. Also ich würde auch gerne hin, mal schauen, ob ich's einrichten kann.
Genau. Ja. Und dann die letzten beiden Spiele sind natürlich Dresden und Elversberg auswärts. Ne? Das ist, da müssen wir dann mal gucken, wie es was los ist. Ja.
Okay, gut. Aber bis das ist, werden wir uns wahrscheinlich in dieser Runde hier wieder getroffen haben. Wir peilen mal so vielleicht Mitte, Ende März ab.
Schreibt uns, wann ihr den nächsten Podcast hören wollt, in realistischen Rahmen. Ja. Im Februar gibt's nichts mehr, das ist klar. Aber schreibt uns doch, wann wir wieder aufnehmen sollen und
gerne mit welchen Themen.
Denke mal, März ist tatsächlich
Ende März vielleicht.
Ja, einen Podcast gibt's ja noch vorm Pokal, das ist ja dann eben.
Genau, das ist ja die Sonderpokalfolge und dann die reguläre NEL-Folge dann nach dem Hessen-Pokalspiel.
Genau, so ist es momentan mal angedacht. Okay, also, dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
Einen wunderherrlichen. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.